Guten Morgen, Jenny hier und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Ich habe ja noch Couchurlaub. Mit Wegfahren ist ja aktuell nichts. Aber ich glaube, am Wochenende besuche ich mal die Familie. Aber vor dem Familienbesuch steht das Podcasting. Und deswegen fangen wir hier an der Stelle gleich mal mit einem Kommentar an. Sonst habe ich nicht sehr viele, aber das ist so und so ein Kommentar, der ist etwas länger und bezieht sich auf ein Thema, das hier in den letzten Wochen öfters mal angesprochen wurde, unter anderem Verschwörungsmythen und die Corona-Demos. Deswegen bin ich eigentlich Dominik auch sehr, sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat und hier mal einen längeren Kommentar eingesprochen hat. Also herzlichen Dank und den Kommentar von Dominik hört ihr jetzt.
Hallo Jenny, hier ist der Dominik und du hattest ja in den letzten Wochen ein paar Mal das Thema Corona-Leugner als Thema und da würde ich dir gerne einen betroffenen Bericht geben, einsprechen. Denn meine Eltern waren jetzt auch auf beiden Corona-Demos in Berlin, bei den beiden großen, obwohl sie 680 Kilometer weit weg wohnen, haben sie den Weg auf sich genommen, um da hinzufahren. Ja, und ich möchte ein bisschen das dazu sagen, wie es dazu kommen konnte oder was ihre Beweggründe dazu sind. Anekdotisch zwar, natürlich spricht das jetzt nicht für alle, aber doch, um vielleicht so ein bisschen aufzuzeigen, wie sowas passieren kann. Ich habe natürlich überhaupt kein Verständnis, wie man auf so einer Demo mitmarschieren kann, besonders wenn man überlegt, wer da noch so war und ja. Hab da kein Verständnis, deswegen sind jetzt auch die Aussagen meiner Eltern auch auf keinen Fall meine, aber ich möchte jetzt trotzdem mal wiedergeben. Also erstmal zu ihrem Hintergrund. Sie waren schon immer überzeugt von Homöopathie, haben sich auch für andere esoterische Dinge interessiert, also sowas wie informiertes Wasser oder auch Ganderwasser. Sie verkaufen gerade Nahrungsergänzungsmittel, von dem sie extrem überzeugt sind, dass sie auch, denke ich, hat noch mal tiefer in die Szene reinrutschen lassen und ja, sind mittlerweile auch sehr kritisch gegenüber dem Impfen, obwohl ich und meine Schwester beide geimpft wurden und überhaupt der Wissenschaft. Und wenn ich dann immer was dagegen sage, dann wurde ich immer als Kopfmensch bezeichnet und sie vertrauen sowieso nur noch ihrem eigenen Gefühl und ja, keiner Wissenschaft, sondern nur noch ihren eigenen Erfahrungen. Sie wohnen im Raum Stuttgart, circa 100 Kilometer entfernt, also auch räumlich entspricht das ja so dem Klischee. Das scheint ja doch ein gehöriger Anteil der Teilnehmer aus dem Raum Stuttgart zu kommen. Und sie hatten beide schon immer extreme Skepsis gegenüber der Pharmabranche, zum Teil sicher auch gerechtfertigt, aber alles, was die Pharmabranche halt macht, sehen sie sehr, sehr kritisch. Also auch diese Nahrungsergänzungsmittel, die sie jetzt verkaufen, davon sind sie extrem überzeugt und denken, dass das extrem vielen Menschen helfen könnte, aber dass die Pharmabranche das verhindert, dass das bekannt wird, um ihre Profite nicht zu gefährden. Bei meiner Mutter ist es so, die hat extreme Angst vor Isolation. Also für sie das Schlimmste ist, alleine zu sein und hat die Angstvorstellung, dass sie halt dann abgeschirmt wird und dass niemand mehr an sie lässt und sagt halt auch, das ist das Schlimmste, was sie sich vorstellen kann, dass die Leute im Altenheim isoliert sind, ohne menschlichen Kontakt, nur und alle, die Kontakt mit ihm haben, dann Schutzanzüge tragen. Also das ist für sie viel, viel schlimmer als der Tod selbst und deswegen ist die, denke ich, auch so abwertend. Ich muss dazu sagen, meine Mutter möchte über das Thema überhaupt nicht reden, mein Vater kann gar nicht genug davon bekommen zu reden. Deswegen sind jetzt die meisten Dinge, die ich jetzt erzähle, auch die Sachen, die mir mein Vater erzählt hat. Sie selber haben jetzt zumindest nach meinem Empfinden keine unmittelbaren Folgen durch Corona, also sind jetzt nicht irgendwie besonders betroffen und haben auch sonst eigentlich eine sehr soziale Grundeinstellung. Also sie haben sich in der Flüchtlingshilfe engagiert, haben das in ihrem Dorf aufgebaut, sind schon immer extrem für den Umweltschutz gewesen. Für gesunde Ernährung und hatten auch in Bezug auf Corona teilweise vernünftige Forderungen. Also sie fanden das zum Beispiel auch blöd, dass oder erschreckend, dass wie da Geld verteilt wurde, was da für Prioritäten gesetzt wurde, dass halt nur an große Konzerne Geld gegeben wurde und ja, die ganzen kleinen Studenten und so weiter und Selbstständigen und Künstler ignoriert wurden beim oder ziemlich ignoriert worden oder nur einen kleinen Teil des Kuchens abbekommen haben bei den Hilfen durch Corona. Das sind auch durchaus Forderungen, die ich unterstützen möchte oder die ich unterstützen würde, sagen wir es so. Ja, und trotzdem hatte ich wöchentliche Gespräche mit meinem Vater, weil er so einige Sachen geglaubt hat, die ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Also er hat schon früh gesagt, dass die Maßnahmen alle total überzogen waren, seiner Meinung nach. Er hat dann ein Video vom Professor Homburg geteilt, der gesagt hat, die Maßnahmen waren alle übertrieben und ja, mit der Begründung, dass er sich einen bestimmten Tag angeschaut hat, als die meisten Maßnahmen der Kontaktbeschränkung der Kontaktbeschränkung aktiv wurden, aber und die Zahlen aber schon früher zurückgingen, was ja dann nach leicht zu widerlegen war, weil ja Großveranstaltungen schon vorher abgesagt wurden und auch die Maßnahmen schon bekannt waren, also die Leute sich schon früher dran gehalten haben. Ja, hat ihn aber trotzdem nicht überzeugt. Er hat da trotzdem dran geglaubt, dass das alles ja unnötig war und dass das Virus von alleine wieder weggehen würde. Er hat auch gesagt, er hat mir gesagt, er hat auch immer eine Maske getragen und Abstand gehalten. Ich weiß aber nicht, wie sinnvoll ich das für wie wahrhaftig das ist. Ich habe jetzt bin wohn weit weg von ihnen und konnte das jetzt selber nicht überprüfen und so ein paar andere Sachen, die er mir dann später erzählt hat, haben sich dann halt auch als unwahr, zumindest aus meiner Sicht, dargestellt. Er war am Anfang auf lokalen kleinen Demos, bei denen er sagt, ja, sie haben nur Forderungen, also nach Hilfen auch für kleine und mittelständische Unternehmen und so weiter. Und wollte auch nie in die Nähe der AfD geschrieben werden. Das hat aber die lokale Zeitung gemacht und aus seiner Sicht vollkommen zu unbegründet und dass sie überhaupt nichts mit der AfD zu tun hatten. Und er war da richtig sauer, dass die Zeitung sie in deren Nähe geschrieben hat. Später hat er mir dann aber auch erzählt, ja, da war dann doch jemand von der AfD als Redner da, dass da angeblich jemand nicht aufgepasst hätte und dann der auf die Bühne gekommen ist und dass ihrer Sache total schaden würde. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da dahinter ist oder ob er sich da selber belügt. Er hatte auch ein Video gezeigt, auf dem er ein Verschwörungsmystiker auf der Stuttgarter Demo ja, nur unwahres Zeug behauptet hat. Ich bin das mit ihm durchgegangen, konnte ihm Satz für Satz widerlegen. Da hat nichts davon gestimmt und da hat er mir auch bei jedem Satz zugestimmt. Aber dann schlussendlich sagte er dann, ja, aber er hat die richtigen Fragen gestellt und überhaupt, man muss dann auch solche Leute in den Medien zulassen und nicht nur die immer gleichen Experten. Und also, was aus meiner Sicht passiert ist, ist, dass mein Vater halt sich extrem einsetzt, dass das Immunsystem, wenn man das stärkt, dann würde man so viele Tote verhindern und da sterben viel mehr Menschen dran als an Corona und ich glaube allein, dass dieser Verschwörungsmystiker das Wort Immunsystem in den Mund genommen hat, hat mein Vater dann schon so für ihn vereinnahmt, dass er sich der Rest war ihm dann schon fast egal. Hauptsache, er hat für das Immunsystem gesprochen. Ja, und ich habe, wie gesagt, wöchentlich mit ihm telefoniert. Anfangs es waren schon Sachen dabei, die absolut nicht wahr waren. Aber es waren jetzt nicht so Sachen, wo ich sagte, die sind vollkommen drüber. Also er hat nicht an den Erfolg der Maske geglaubt und hat auch gesagt, wie gesagt, dass für sie die meisten Maßnahmen überzogen waren. Er hat sich aber trotzdem an alle Maßnahmen gehalten und fand es halt, ja gut, da muss man sich halt dran halten. Und 2 Wochen vor der ersten Demo hatte ich eigentlich auch ihn überzeugt gehabt, dass der Mundschutz doch vernünftig ist, mit Blick auf die Zahlen in Österreich, wo ja die Maskenpflicht teilweise abgeschafft wurde und danach die Zahlen wieder nach oben gegangen sind. Und dass da die Zahlen auch wieder nach oben gegangen sind, hat ihn dann auch überzeugt, dass das Virus nicht einfach so wieder weggeht. Ich habe ihn zwar auch schon vorher auf andere Länder aufmerksam gemacht, aber ja, die USA, das sind ja nur dicke Menschen und das Gesundheitssystem ist total kaputt und Asien ist auch nicht mit Deutschland vergleichbar. Deswegen hat er das nie wirklich als Vergleich gelten lassen. Und erst als dann Österreich, ein Land, in dem er sich halt selber auch auskennt und schon viel war, gezeigt hat, dass das Virus nicht einfach weggeht und dass Mund-Nasen-Schutz scheinbar doch was hilft, hat er sich dann eigentlich einsichtig gezeigt und gesagt, ja, okay, das scheint ja dann doch was zu bringen. Und dann habe ich 2 Wochen lang nicht mit ihm telefoniert. Impfen lassen wollte er sich da zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht, auch nicht, aber da dachte ich mir ja, ja, das ist ja jetzt erstmal sowieso nicht relevant. Ein möglicher Impfstoff ist ja immer noch nicht in Sichtweite und da habe ich ja noch genügend Zeit, ihn zu überzeugen und das musste ich ja auch nicht gleich als Erster impfen lassen. Aber dann 2 Wochen später hatte mir dann, als wir telefoniert haben, ganz stolz gesagt, ja, er war auf der Demo in Berlin, es war total friedlich. Aber die Medien, die haben ja total falsch berichtet, die haben ja nur von Nazis gesprochen und er hat da keine Nazis gesehen. Ich habe ihn dann gefragt, ob er die ganzen Reichskriegsflaggen nicht gesehen hat, die waren ja überall. Und er meinte, ja, weiß er nicht, er weiß ja auch nicht, wie die wirklich aussehen. Also ich tippe, dass mein Vater halt die Nazis auf dem Dorf, die tragen halt alle Springerstiefel, Bomberjacke und Glatze. Und ich denke, er hat dann einfach so Dinge wie die Reichskriegsflagge nicht erkannt. Also hat da scheinbar eine Bildungslücke. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ja, wie viele Leute er denn da gesehen hat. Und er meinte, ja, also ja, 1,3 Millionen waren es jetzt nicht, aber sie haben es mal überschlagen und nachgerechnet und es muss auf jeden Fall was zwischen 100 und 200.000 gewesen sein. Also die 20.000 von den Medien, die waren ja total stunken und erlogen und alle Medien sind gesteuert und wir leben in einer Diktatur. Also Sachen, die ich von ihm überhaupt noch nicht vorher gehört habe, die Demo hat ihn total radikalisiert. Und er hat dann auch immer wieder damit angefangen, dass er ja für mich demonstriert, dass ich mal in einer freien Gesellschaft leben kann. Und ja, also ich habe dann immer wieder gesagt, ich möchte das nicht von ihm hören. Und er tut es ganz sicher nicht für mich. Und ich würde garantiert nicht dafür demonstrieren, sondern würde eher auf der Gegenseite stellen. Und er hat mich dann aber immer wieder gesagt, ja, nein, ich tue das für dich, ich tue das für dich. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ich möchte jetzt nicht mehr mit ihm reden und erstmal keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Auch weil ich halt das Gefühl habe, mein Vater diskutiert sehr, sehr gerne und ihm hat es richtig Spaß gemacht, mich da zu provozieren und fand das richtig witzig. Und ich glaube, also meiner Meinung nach musste ich ihm halt jetzt auch zeigen, dass ich das absolut nicht witzig finde und das für mich überhaupt nicht geht. Und halt auch zeigen, dass das nicht für mich nicht witzig ist und mir die Diskussionen keinen Spaß machen. Ja, und dann hat mein Onkel mich nach der zweiten Demo in Berlin angerufen und gesagt, ja, ob ich denn weiß, dass mein Vater auch auf der zweiten Demo war. Und hat gesagt, ja, mein Vater hat ihm dann ganz freudestrahlend erzählt, wie toll das war und wie friedlich und was für ein großes friedliches Fest. Und ja, scheinbar hat er nicht mitbekommen, dass wer da sonst noch so war und was da sonst noch so alles passiert ist. Ich glaube meinem Vater da auch absolut, dass er das nicht gesehen hat. Ich kann aber nicht nachvollziehen, wie man das nicht sehen konnte. Ja, und ich habe auch das Buch von Katharina Nokun gekauft. Ich habe es auch meinem Vater geschickt. Ich fand super und ja, ich kann es jedem auch nur empfehlen. Ich glaube, meinen Eltern, sie haben noch gesagt, ja, sie haben noch auf den ersten paar Seiten ist dann ein Selbsttest. Und sie haben noch gesagt, ja, sie haben es bis dahin gelesen und haben dann den Selbsttest gemacht. Und da wurden sie jetzt nicht als besonders Verschwörungsmystiker gläubig, haben sich selbst charakterisiert. Und ich hatte gehofft, dass das was bringen würde, weil meine Eltern gegenüber Katharina Nokun auch schon eine positive Einstellung hatten. Sie hatten vorher auch schon Podcasts von ihr gehört, aber ja, scheinbar hat das auch nicht geholfen. Ja, und ja, mein Fazit ist halt, dass ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man halt auch schon früh, wenn Leute an Homöopathie und Skanderwasser und vermeintlich harmlose Dinge glauben, dass man da halt auch schon widerspricht und Bescheid sagt, dass das nicht auf wissenschaftlichen Grundsätzen basiert und dass man halt da was dagegen tun soll. Und ich denke, das ist der Einstieg für viele. Also das ist ja etwas, was man immer wieder hört und bei meinen Eltern war das auf jeden Fall der Fall. Ich hoffe, ihr müsst diese Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, nie selbst machen. Also mich belastet das sehr und ich hoffe, dass meine Erfahrungen euch ja zeigen, wie sowas ablaufen kann und dass ihr bei Menschen, die euch nahe stehen können, vielleicht schon früher eingreifen könnt. Und ich hoffe, dass mein Vater irgendwann erkennt, dass was er da geglaubt hat, dass das nicht auf irgendwelchen Wahrheiten beruht. Vielen Dank für den Einmischen-Podcast und bis bald.
Ja, vor allem erstmal herzlichen Dank an Dominik, dass er uns allen seine Story mit seinen Eltern auch mitteilt und aufschlüsselt. Das tut mir ja sehr leid für dich auch, Dominik. Ich hoffe, dass das mit deinen Eltern auch wieder besser wird. Vielleicht ist das nur so eine Phase, durch die die Eltern durch müssen. Das klingt jetzt ein bisschen, naja, ich glaube, manchmal hilft einfach nur noch Humor, so Galgenhumor, keine Ahnung. Ist natürlich sehr schlimm. Vielleicht solltest du ihnen ganz langsam die ersten paar Folgen von Mincorrect geben, so als reinhören, was Schwobel so ist. Da ist ja dann auch öfters mal zu hören, dass solche informierten Wasserdinge nicht zwangsweise wirklich informiert sind. Und ja, schade, dass sie nicht mehr zu dem Buch von Katharina Nockhuhn zu sagen hatten. Sonst würde ich eins der anderen Bücher, die ich an dem Tag in dem Podcast empfohlen habe, auch für deine Eltern empfehlen. Wie zum Beispiel das von Michael Butter über die Geschichte vor allem von Verschwörungstheorien oder das von Michael Blume Verschwörungsmythen. Also so zum Einstieg vielleicht sogar noch besser als das von Katharina und Pia Lamberti, weil das ist dann schon sehr spezifisch. Die anderen beiden sind tatsächlich eher so oberflächlich. Also nicht oberflächlich in dem Sinne, dass es nicht in die Materie reingeht, aber ist halt ein Einstieg. Und die beiden Bücher überfallen einen nicht sofort selber mit dem Vorwurf, na, bist du denn vielleicht ein Verschwörungstheoretiker? Das ist vielleicht für deine Eltern jetzt gerade nicht so der richtige Weg gewesen. Und dann das Buch von Katharina und Pia. Auf alle Fälle nochmals herzlichen Dank für den Kommentar und ja, bleib dran. Kommunikation, soweit ich das bei Katharina mitbekommen habe, ist da auch ganz wichtig. Also nicht, also dieser Streit und sich provozieren lassen ist definitiv nicht so gut. Aber ich glaube, da hast du auch richtig reagiert. Halt uns einfach auf dem Laufenden und ich drücke die Daumen, dass das in den nächsten Wochen und Monaten besser wird. Und liebe Grüße und halt die Ohren steif. So, und an der Stelle jetzt wirklich ein sehr, sehr harter Schnitt, denn heute geht es nur bedingt um Verschwörungstheorien. Denn eigentlich ist das, was ich hier und heute ansprechen möchte, in gewisser Weise doch ein bisschen Verschwörung. Jedenfalls, wenn man Mitglied der SPD ist und wenn man im Bundestag in der Fraktion sitzt, wie wir später hören werden. Aber ganz auf Anfang. Hier und heute soll es um Cum-Ex gehen, weil uns dieses Thema irgendwie nicht loslässt. Aus verschiedensten Gründen. Vor allem, weil Cum-Ex-Modelle weiterhin in Deutschland und Europa möglich sind, weil der Finanzminister Olaf Scholz, da immer mal ein bisschen hinterherhinkt, was wir jetzt heute auch noch mal hören werden. Und weil Olaf da gerade eine kleine Skandalsache am Laufen hat, in Verbindung mit seiner ehemaligen Tätigkeit als Bürgermeister der Stadt Hamburg und seinen Verbindungen und möglichen Verwicklungen in die Erlässe der Steuerschuld der Warburg Bank. Also im Großen und Ganzen hat das Panorama sehr gut zusammengefasst, auch den zeitlichen Ablauf und die Beteiligten. Und ich werde euch den Bericht von Panorama in die Shownotes stellen. Gleichzeitig empfehle ich euch die letzte Folge vom Fernsehpodcast, vor allem die Kapitelmarke Cum-Ex dazu. Stefan und ich haben uns des Themas nochmal angenommen. Nichtsdestotrotz möchte ich hier und heute das nochmal ein bisschen aufdröseln und auch zu der aktuellen Debatte im Bundestag kommen, denn da gab es dann gleich einen Rundumschlag aufgrund der Tatsache, dass das natürlich eine richtig miese Nummer war, die Olaf da abgezogen hat, weil er das Parlament belogen hat. Aber dazu später noch. Es gab eine Sitzung des Finanzausschusses, wo er befragt wurde. Es gab die Befragung der Bundesregierung, wo er befragt wurde. Und es gab eine Aktuelle Stunde, die von der Opposition einberufen wurde, wo es nochmal Thema war. Und von allem habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Nicht alles, das füllt so ungefähr 3 Stunden Videomaterial mindestens, was jetzt die ganze Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals um Olaf jetzt alleine den Bundestag beschäftigt hat. Die Sitzung des Finanzausschusses war geheim, hinter verschlossenen Türen. Da gibt es kein Videomaterial, aber Statements und Auswertung mit einer Phoenix-Journalistin. Und da habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Aber fangen wir ganz von vorne an, weil vielleicht guckt ja der ein oder andere den Fernsehpodcast nicht oder hört ihn nicht. Deswegen will ich nochmal zusammenfassen, worum geht es hier eigentlich in dem Skandal um Cum-Ex, Olaf und die Warburg Bank? Also, es gab einmal eine Bank, eine sehr alte, gediegene Bank mit einem Alter von 222 Jahren, die in Hamburg ansässig ist, eine der ältesten Banken dort und die eine Privatbank ist, die MM Warburg Co. hat dummerweise, genauso wie viele andere Banken, mitten in der Finanzkrise, als der Staat mit Milliardenbeträgen Banken rettete, kaltschnäuzig den Staat ausgeplündert. Die Warburg Bank ist natürlich nicht die einzige Bank, die das getan hat. Sie ist in guter Gesellschaft. Unter anderem haben das auch Merrill Lynch oder Santander oder auch die Deutsche Bank getan. Alles Banken, die einwandfreien Ruf hatten, die ganze Staaten in den Staatsbankrott getrieben haben, aber während der Finanzkrise trotzdem kaltschnäuzig immer noch den Staat ausgeplündert haben. Und zwar über ein Modell, das man Dividendenstripping nennt. Im allgemeinen Volksmund bekannt als Cum-Ex oder Cum-Cum-Geschäfte. Wie das genau funktioniert, das will ich hier nicht weiter erläutern. Es ist super kompliziert, aber im Grunde auch super einfach. Denn die Banken haben sich Steuergelder erstatten lassen, die sie niemals hätten erstattet lassen dürfen. Also sie haben dem Staat vorgetäuscht, dass sie einen Steueranspruch haben, den sie nicht hatten. Das haben die Banken selber getan. Die Banken waren unter anderem Komplizen für andere, die das getan haben. Und das ist dann nach einer Weile tatsächlich aufgeflogen. Wann genau? Dazu komme ich noch. Aber für die Warburg Bank, um die es hier heute geht, die Olaf Scholz in einen der größeren Skandale der letzten paar Tage verstrickt hat, lief das Ganze sogar noch schlechter als für die anderen genannten Banken. Denn bei der Warburg Bank kam das Ganze dummerweise schon ziemlich schnell raus und sie geriet sehr schnell in das Fadenkreuz der Ermittler. Am 20. Januar 2016 durchsuchten dann Kölner Steuerfahnder die Geschäftsräume der Bank. In der Folge der Untersuchungen der Kölner Steuerfahnder droht der Bank eine Anklage wegen schweren Steuerraubs und die Rückzahlung von mehreren 100 Millionen Euro an das Finanzamt. Christian Olearius, der Leiter der Warburg Bank zu diesem Zeitpunkt, ist super verzweifelt. Er wendet sich an die Politik, der Olearius vor allem in Hamburg immer wohlgesonnen ist, in Form von unter anderem Spenden. Unter anderem hat Olearius aber auch der Stadt selber schon mal ausgeholfen, indem er eine sehr runtergewirtschaftete Werft mit Millionen gerettet hat. Das heißt, Olearius ist sehr gut vernetzt in Hamburg mit der Politik, mit der feinen Gesellschaft auch. Er sitzt neben anderen Politikern und namenhaften Hamburgern natürlich im Vorstand der Elbphilharmonie. Also an der Stelle können wir dann schon mal festhalten, dass wenn wir von dem Sumpf Hannover sprechen und dem Hannover Connections, ja, dann können wir sagen, Hamburg steht dem im Nichts nach. Ich möchte nicht sagen, dass es direkt Korruption ist, was man teilweise in Hamburg so mitbekommt. Das wäre natürlich falsche Unterstellung, weil ich dafür keine Beweise habe. Aber es hat schon ein Geschmäckle, wenn Politik und Wirtschaft, vor allem Privatbanker, so eng miteinander verbandelt sind. Nicht nur auf professioneller Ebene, sondern auch auf privater Ebene. Also wenn man sich nicht nur im Rathaus trifft oder in der Verwaltung, sondern auch bei privaten Anlässen und sich immer mal gut befreundet, fehlt der notwendige Abstand zwischen Politik und Wirtschaft und in diesem speziellen Fall tatsächlich auch der Abstand zwischen Politik und Banken. Dieser Abstand ist absolut notwendig, um unabhängig zu bleiben und sich nicht einzumischen und nicht der Versuchung zu erliegen, irgendwie korrupt zu werden, auf die eine oder andere Weise. Weil Korruption ist übrigens auch schon ein Freundschaftsdienst, ja. Unter diesen Begriff fallen dann auch schon Treffen, die man bei anderen Leuten nicht machen würde. Dazu kommen wir dann gleich. Ich meine nur, das Ganze, was Olaf hier gleich erläutert, infolgedessen, was die Nähe angeht zwischen SPD, Olearius und der feinen Gesellschaft und den Spenden, die man von solchen Personen dann öfters mal bekommt, in fünfstelligen Summen. Also, dass Leute dann ein Geschmäckle haben und dass sie Vermutungen anstellen, ist da dann auch nicht weit hergeholt, ja. Ich habe ja von Verschwörungstheorien in gewisser Art und Weise gesprochen. Bei Verschwörungstheorien sind ja auch manchmal so bestimmte Kerne drin. Also irgendwas stimmt halt nicht. Und hier stimmt sehr viel nicht. Aufgrund der Tatsache, wie die Betroffenen agieren. Gegenüber einem Mann, der als Chef einer Bank Millionen hinterzogen hat. Hunderte Millionen. Und den Staat, die Stadt Hamburg und ihre soziale Gemeinschaft einfach mal übers Ohr gehauen hat und dieses Geld sogar noch behalten wollte. Hier ein kleiner Einschub, bevor ich zurückkomme zu Warburg und Scholz. Zum zeitlichen Ablauf, denn Cum-Ex-Geschäfte waren tatsächlich für die Experten schon relativ frühzeitig ein Problem. Es wurde schon relativ frühzeitig erkannt. Bereits im Jahr 1992 warnte zum Beispiel August Schäfer als hessischer Staatskommissar zuständig für die Börsenaufsicht an der Frankfurter Börse, Deutsche Börse AG, vor dieser Praxis. Der damalige hessische Wirtschaftsminister Ernst Welticke erklärte, dass bei einer größeren Zahl von Fällen ein systematisches individuelles Zusammenwirken von Maklern und Auftraggebern, also Banken, stattgefunden hat. Die Praxis blieb jedoch weit verbreitet, bis ein Verwaltungsangestellter im deutschen Finanzamt unmöglich hohe Steuererstattungsansprüche aus einem US-amerikanischen Pensionsfonds feststellte. Wie gesagt, ich wollte nicht nochmal erläutern, was Cum-Ex jetzt genau bedeutet. Im Grunde geht es hier um nicht gerechtfertigte Steuerrückzahlungsansprüche. Diese Ansprüche wurden geltend gemacht, unter anderem von Banken, aber auch von Maklern selber. Schon 1992 hat man festgestellt, diejenigen, die Ahnung hatten, dass es hier offenkundig ein System gibt, das dazu führt, dass Steueransprüche geltend gemacht werden, die nicht unbedingt bestandskräftig gewesen wären, weil sie nicht rechtmäßig entstanden sind. So. Also 1992. Das heißt, seitdem läuft Cum-Ex. Seitdem werden Steuern hinterzogen. Zum Verjähren von Steueransprüchen oder dem, was die Finanzämter dann rückwirkend noch geltend machen können, vor allem bei solchen Konstrukten, die offenkundig Steuerhinterziehung sind und Steuerstraftaten darstellen. Im Regelfall hat das Finanzamt die Möglichkeit, 5 Jahre lang eine Steuerfeststellung zu machen. Das ist der Regelfall. Also wenn zum Beispiel jemand jetzt 2020 seine Steuererklärung für 2016 einreicht, dann geht das noch. Für 2015 sind die Steueransprüche verjährt. Also sowohl auf Seiten des Steuerpflichtigen als auch auf Seiten des Finanzamtes. Es sei denn, es handelt sich tatsächlich um einen Fall von Steuerhinterziehung oder einer schweren Steuerstraftat. Dann verlängern sich diese Verjährungsfristen, nennt man das, bis auf 10 Jahre. Also genau für solche Fälle kann das Finanzamt tatsächlich noch weiter zurückgehen. Das heißt, wenn sich ein Steuerhinterzieher sicher fühlt, weil er 2015 das Finanzamt um mehrere tausend Euro betrogen hat oder ein paar Millionen, heißt das nicht unbedingt, dass er sicher ist. Denn die Abgabenordnung, also unsere Verwaltungsanordnung sozusagen, das Verwaltungsgesetz, das für die Finanzämter gilt, gibt einem Finanzamt tatsächlich die Handlungsmöglichkeiten, da weiter zurückzugehen und die Leute auch zu bestrafen, wenn sie wieder des Gesetzes handeln. Nichtsdestotrotz sind natürlich einige dieser Cum-Ex-Geschäfte mittlerweile verjährt, weil seit 1992, da greift dann auch nicht mehr die Verjährungsfrist, die verlängerte, von Steuerstraftaten. Dennoch hat man gerade bei Cum-Ex-Geschäften die Möglichkeit, doch weiter zurückzugehen als im Regelfall. Nichtsdestotrotz ist 1992 schon Thema war, sozusagen, hat es dann tatsächlich bis 2012 gedauert, bis man die rechtlichen Regelungen geändert hatte und es tatsächlich auch steuerrechtlich für absolut illegal erklärt hat und diesem einen Riegel vorgeschoben hat, dass überhaupt Cum-Ex-Geschäfte möglich sind. Der Öffentlichkeit breit bekannt geworden ist dieses System aus Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften durch die Berichterstattung im Jahr 2016, durch einen Rechercheverbund verschiedener Journalisten und Medien. Und das Ganze ist dann natürlich wie eine Bombe eingeschlagen. Was auch daran lag, dass natürlich nicht nur Deutschland betroffen war, sondern dass ein europaweites, sogar weltumspannendes System natürlich war, dass ein Schaden von mindestens 55,2 Milliarden Euro verursacht hat. In ungefähr 11 europäischen Ländern, soweit man überhaupt weiß. Von diesen 55,2 Milliarden Euro Schaden fallen alleine auf Deutschland 31 Milliarden an. Was die aktuelle Aufarbeitung vor Gerichten angeht, spricht man von einer Summe, die man zurückholen kann, von ungefähr 10 Milliarden. Das heißt, 20 Milliarden sind einfach mal futsch. Ja? Allein in Deutschland sind 20 Milliarden futsch. Finito. Da kommt der Staat nicht mehr ran, da kommt die Finanzbehörde nicht mehr ran, da kommt keiner mehr ran aufgrund der Tatsache, dass vieles verjährt ist. Einiges kann man nicht zurückfordern, weil die Banken gesagt haben, also wir haben das Geld nicht, wir sind pleite. Wo das Finanzamt jedem normalen Bürger natürlich sagt, naja, Geld hat man zu haben, aber leider Gottes, wenn Unternehmen pleite sind, dann sind Unternehmen pleite und da können wir auch nichts mehr rausholen. Das ist bei Privatpersonen ein bisschen anders, ja. Die quetschen wir dann auch aus, bis nicht mehr geht. Aufgrund der Tatsache, dass man Geld halt zu haben hat. Vor allem dann, wenn man es hinterzogen hat, ja. Da habe ich auch null Verständnis für und bin absolut der Meinung, dass jede Privatperson, jedes Unternehmen, das den Fiskus bescheißt, vor allem bei Cum-Ex-Geschäften, auf eine so miese Art und Weise, dass mir einfach die Spucke wegbleibt, weil sie haben einen Steueranspruch einfach mal erfunden und haben Kindern Essen geklaut, ja. Also die 55,2 Milliarden, was der Staat damit hätte anfangen können. Ich sage einfach, sie haben Heimkindern, armen Kindern, Obdachlosen Geld geklaut, das sie gut fürs Essen ausgeben könnten. Und dass diese Leute nachts noch gut schlafen können und nicht in einem Gefängnis sitzen. Ist einfach nur ein Skandal. Aber das nur an der Stelle, ja? Und dass ich so ruhig bin, liegt hauptsächlich daran, dass das meine Mörderstimme ist. Und wenn ich jemals solch eine Person treffe, habe ich hoffentlich nichts Spitzes in der Hand. Zu den Folgen. Bisher haben die Hypo Vereinsbank, die Landesbank Baden-Württemberg und die HSH Nordbank insgesamt knapp 500 Millionen Euro an den Staat zurückgezahlt. Teils vorläufig, weil natürlich die Ermittlungen noch laufen. Was euch hierbei auffällt, ist übrigens, dass das zwei Landesbanken sind, die an diesen Cum-Ex-Geschäften offensichtlich teilgenommen haben, wo der Staat offensichtlich den Staat beschissen hat. Was einfach nur... Wow. Okay. Dazu fällt mir einfach nichts mehr ein, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn Landesbanken über so ein System Bescheid wissen, dann haben sie den Staat zu informieren, ihre Vorgesetzten zu informieren und nicht bei einem System mitzumachen, das die Bürger bescheißt, die ihre Kunden sind. Ja, also auch hier kann man eigentlich nicht mehr viel zusagen. Ja? Das ist fernab von Gut und Böse. Man kann sich solche Fälle eigentlich nicht ausdenken. Gibt es eigentlich schon Filme zu Cum-Ex? Würde mich echt stark interessieren. Vielleicht könnt ihr ja das mal als Kommentar mir schicken oder mir E-Mails schicken oder was auch immer. Wäre, glaube ich, ganz geil, das mal aufzuarbeiten in einem Film. Und falls es einen gibt, möchte ich den gerne sehen. Weil die Realität ist crazier, als es jeder Drehbuchautor sich ausdenken könnte. Auf sowas kommst du nicht, dass eine Landesbank bei einem weltumspannenden Steuerhinterziehungsmodell mitmacht. Und dann offensichtlich vor Gericht noch versucht, das Geld zu behalten. Weil wenn man vorläufig Steuerbeträge zahlt, heißt das, dass man die Hoffnung hat, es zurückzubekommen in einem Gerichtsverfahren, das man vielleicht gewinnen könnte. Natürlich steht der Rechtsweg jedem Steuerpflichtigen und jeder Person und jedem Unternehmen frei. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ja, Landesbanken halt. Apropos Anklagen und Gerichtsverfahren. Die ersten Anklagen wegen Dividendenstripping gab es dann im Oktober 2017 unter anderem gegen den Steueranwalt Hanno Berger, mehrere ehemalige Aktienhändler der Hypo Vereinsbank und natürlich wurden sie angeklagt wegen schwerer Steuerhinterziehung. Ich kann natürlich Steueranwälten und Steuerberatern das jetzt nicht übel nehmen. Ihr Job ist es, so viel Geld wie möglich aus dem Staat rauszupressen, selbst wenn es unberechtigte Ansprüche sind. Aber, liebe Steuerberater und Steueranwälte, sich Steueransprüche auszudenken, die nicht berechtigt sind, ist Steuerhinterziehung. Das solltet selbst ihr gelernt haben, ja? Also ich habe eine bestimmte Beziehung zu Steuerberatern. In der Regel gibt es nicht viele gute. Meistens bin ich genervt von den vielen schlechten, die ich öfters mal treffe. Ich bevorzuge Lohnsteuerhilfevereine. Aber Steueranwälte, meine Freunde, sind für mich der Endgegner. Die hasse ich wie die Pest, weil sie der Meinung sind, sie wissen alles. Und können alles. Generell Anwälte sind der irrwitzigen Meinung, dass sie sich im Thema Steuergesetze auskennen. Vor allem dann, wenn sie nicht originär aus dem Bereich Steuergesetzgebung, also Steuergesetze kommen, sind sie der Meinung, alles wissen zu können. Aufgrund der Tatsache, dass sie Rechtsanwälte sind und Juristen wissen ja immer alles zu Gesetzen, wissen sie nicht. Ja? Bleibt mir bloß weg. Und wenn du als Steueranwalt dir ein Steuerhinterziehungsmodell ausdenkst, landest du hoffentlich im Knast. Und zwar sehr lange und arbeitest nie wieder als Anwalt. Und kommst nicht mehr in die Nähe von steuerberatender Tätigkeit. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, da gibt es die härtesten Strafen. Gefängnis bei Brot und Wasser. Ja, das ist... Ich fühle mich persönlich beleidigt, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich ja ein bisschen hart, weil ja, das sind halt die Bösen, die dunkle Seite der Macht. Und die müssen immer und immer wieder bekämpft werden, weil sie grundsätzlich offensichtlich so viel Geld wie möglich für ihre Kunden rausholen wollen, auch wenn es nicht gerade berechtigt ist. Im April 2019 sprach eine Kammer des Bezirksgerichts Zürich den Stuttgarter Rechtsanwalt Eckhard Pfeiff vom Vorwurf der Wirtschaftsspionage frei. Pfeiff gilt als Aufklärer im Cum-Ex-Steuerskandal. Also hier haben wir mal einen aufrechten Rechtsanwalt. Herzlichen Dank, Herr Seith. Whistleblower werden übrigens auch öfters mal für ihre Ehrlichkeit bestraft. Und ich bin ganz froh, dass das hier mit einem Freispruch sozusagen ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich auch ein Skandal, dass der Anwalt, der Cum-Ex-Geschäfte aufgedeckt hat, angeklagt wurde wegen Wirtschaftsspionage. Also bitte, liebe Schweizer. Ebenfalls im September 2019 hat erstmals ein Cum-Ex-bezogenes Gerichtsverfahren in Deutschland begonnen. In einem Prozess vor dem Landgericht Bonn, das übrigens im Fall Warburg nochmal interessant wird, sind zwei britische Aktienhändler angeklagt, den Staat zwischen 2006 und 2011 um 447,5 Millionen Euro betrogen zu haben. Zwei britische Aktienhändler. Eine halbe Milliarde Euro. Wow. Ich habe offenkundig den falschen Job. Ein Schock in der Finanzbranche löste die Verhaftung eines Frankfurter Anwalts der Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer am 22. November 2019 aus, der wegen Fluchtgefahr bis kurz vor Weihnachten in Untersuchungshaft saß und anschließend vor dem Generalstaatsanwalt Frankfurt am Main wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt wurde. Er gilt als Schlüsselfigur und ist in die Insolvenz der Marple Bank verwickelt, die den Strafverfolgern zufolge mit Cum-Ex-Geschäften in Deutschland Steuern in Höhe von rund 383 Millionen Euro hinterzogen hat. Bundesweit ermitteln Staatsanwälte gegen mehr als 400 weitere beschuldigte Banker, Aktienhändler, Steuerexperten und Gutachter. Seit 2019 ist in zahlreichen deutschen Medien vom größten Steuerskandal der Geschichte der Bundesrepublik die Rede. Ich glaube, das trifft dann auch entsprechend zu. Und damit sind wir wieder zurück bei Herrn Olearius, der, wie gesagt, in diesen ganzen Cum-Ex-Skandal verwickelt ist und die Stadt Hamburg um mehrere hundert Millionen betrogen hat. Und nicht nur die Stadt Hamburg, sondern alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler natürlich deutschlandweit, weil der Topf dieser Steuerforderungen nicht nur landesbezogen ist, sondern tatsächlich bundesweit. Olearius bittet also den einflussreichen Hamburger Bundestagsabgeordneten Johannes House of Cars, Cars von der SPD und den Ex-Innensenator Alphonse Pawelczyk, auch von der SPD, um Hilfe. Die beiden stellen den Kontakt zum ersten Bürgermeister her. Das ist zu dem Zeitpunkt Olaf Scholz. Sachen gibt's. Der trifft sich dann dreimal mit Olearius, verspricht ihm laut der Tagebucheinträge, weswegen die ganze Sache mit Scholz überhaupt erst rausgekommen ist, natürlich nichts, denn in Deutschland ist man da ein bisschen subtiler und als Abgeordneter natürlich ein bisschen cleverer als zum Beispiel Leute, die in den Ibiza-Skandal verwickelt sind, wie Herr Strache. Die lassen sich nicht filmen, die lassen sich nichts aufnehmen, die lassen sich nichts anmerken. Das läuft in Deutschland subtiler ab und Olaf Scholz ist natürlich cleverer. Im Gegensatz zu Herrn Kahrs, der ja vor einigen Wochen aus der SPD-Fraktion im Bundestag zurückgetreten ist, um sich anderen Sachen zu widmen. Vermutlich hat er davon gehört, was Panorama hier noch ausbuddelt. Er hätte das, glaube ich, politisch nicht überlebt. Und auch wenn SPDler der verschiedensten Couleur, vor allem die Mitarbeiter und Fahnenträger von Olaf, anderes behaupten wollen. Es ist nicht normal, was hier abgelaufen ist. Es ist nicht der Dienstweg, sich mehrmals vor Ende einer Frist für Steuerrückzahlung mit jemandem zu treffen, gegen den bereits staatsanwaltliche Ermittlungen wegen massiver Steuerhinterziehung laufen. Ich kenne keinen Fall, in dem sowas passiert. Jeder Beamte und Politiker begibt sich natürlich aufgrund der Tatsache, dass man sich alleine mit diesem Menschen trifft, in den Verdacht der Korruption, Bestechlichkeit oder auch Beeinflussung. Also alleine die Tatsache, dass man sich mit ihm trifft, fernab von offiziellen Terminen, mit in solchen Fällen Anwesenheit von anderen Sachbearbeitern, Sachgebietsleitern, vielleicht sogar dem Vorsteher oder Staatssekretärin und einer Horde Anwälte auf Seiten von Olearius und der Warburg Bank, trifft man sich mit solchen Leuten nicht zu Gesprächen. Und schon gar nicht der Regierungschef einer Landesregierung, deren Finanzbehörde diesen steuerlichen Anspruch geltend machen soll. Ja, das ist nicht normal. Wenn Leute behaupten, es ist völlig in Ordnung, sich mit solchen Unternehmern zu treffen. Also was macht man denn einen Skandal daraus, dass Politiker sich mit normalen Bürgerinnen und Bürgern treffen, mit NGOs und Vorsitzenden von Vereinen und auch Unternehmern und Bankchefs? Das ist nicht das Problem. Ja, das hat keiner kritisiert. Was man hier kritisiert hat, ist der Fall von Olearius, wo man drei Treffen hatte, in 2016 zwei, die Olaf Scholz übrigens verheimlicht hat, und eins in 2017 und obendrauf noch ein Telefonat von Olaf Scholz, als er Olearius angerufen hat. Während Olearius das Objekt einer staatsanwaltschaftlichen Ermittlung und Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung war. Ich möchte mal bitte den SPDler, den CDUler, den Linken oder FDPler sehen, der sagt, ja, ich würde mich sofort mit Olearius unter den Bedingungen treffen, weil das ist super normal. Das ist nicht normal. Und alles Weitere, was Olaf da getan hat und was wir wissen von den Aufzeichnungen von Olearius, ist auch nicht normal, ist nicht der Dienstweg. Abgesehen von den zwei Treffen, die zwischen Olearius und Scholz noch stattfanden, rief der Bürgermeister der Hansestadt Hamburg Scholz, also Olearius, an am 9. November 2020 und riet ihm, sein Anliegen beim Finanzsenat vorzutragen. Vorher hat Olearius ihm noch ein mehrseitiges Schreiben überreicht, das offensichtlich Olaf Scholz behalten hat und ausgewertet hat. Und Scholz rief Olearius an und sagte ihm, er solle das kommentarlos an den Finanzsenator geben. Auch wenn es Leute gibt, die meinen, das ist der normale Dienstweg, es ist nicht der normale Dienstweg. Steuerpflichtige haben sich nicht an den Oberbürgermeister zu wenden in ihren Steuerfällen. Der Dienstweg ist, du schickst das an das zuständige Finanzamt. Im Finanzamt wird es im Rahmen des Dienstweges verteilt. Ganz spezielle Steuerfälle laufen über die zuständigen Tische und kommen dann irgendwann bei dem Sachbearbeiter an. Es ist nicht, in solchen Fällen sage ich nochmal, nicht der Dienstweg, solche Schreiben an den Finanzsenator zu schicken oder in dem Fall sogar den Bürgermeister damit zu belästigen. Und der Bürgermeister sagt dir dann, also wenden Sie sich direkt an den Finanzsenator damit. Das ist nicht der Dienstweg. Auf keinen Fall ist das der Dienstweg. Wenn Olaf Schäuble, Scholz, hier den Dienstweg eingehalten hätte, dann hätte er erstens das Schreiben von Olearius in ihrem zweiten Treffen gar nicht annehmen dürfen, sondern hätte direkt sagen müssen, gehen Sie zu Ihrem zuständigen Finanzamt und Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin. Allein die Tatsache, dass er das Schreiben angenommen hat, es offenkundig ausgewertet hat und Olearius geraten hat, sich direkt an den Finanzsenator zu wenden, ist eine Einmischung und eine Handlung, die so verwaltungstechnisch nicht korrekt ist. Und ich weiß, bestimmte Bundesfinanzministeriumsstaatssekretäre sind der Meinung, das ist alles in Ordnung. Die haben offenkundig aber nie in einem Finanzamt gearbeitet und kennen den Dienstweg nicht. Wenn sie nämlich finden, dass das in Ordnung ist, dann können wir die AO übrigens über Bord werfen, jegliche Dienstverfahren über Bord werfen und ich mache nur noch Sachen auf Zuruf meines Ministerpräsidenten. Weil wenn der Dienstweg ist, dass alle steuerlichen Sachen über den Tisch des Ministerpräsidenten gehen oder des Oberbürgermeisters, dann läuft ziemlich viel schief bei der Finanzverwaltung. Denn ich kann euch sagen, nichts von dem, was über meinen Schreibtisch läuft, hat jemals auch nur CO2-Nähe meines Ministerpräsidenten erreicht. Aufgrund der Tatsache, dass das nicht der Dienstweg ist. Weil allein die schiere Masse an steuerlichen Anschreiben, also wirklich, nicht nur die Steuerpflichtigen melden sich bei uns, andere Behörden auch. Das läuft nicht alles über den Tisch des jeweiligen Landeschefs. Ja? Also das wäre ja dann bei jeder Behörde so. Du müsstest das bei jeder Behörde so machen. Der Ministerpräsident würde sein Büro nie wieder verlassen können. Und wahrscheinlich nach einer Woche einen Herzinfarkt haben oder einen Schlaganfall. Also, es ist nicht der normale Dienstweg. Ich werde das heute wahrscheinlich schon noch mehrmals sagen, weil die SPD sich da vor allem durch die Speichelecker, bezeichne ich sie mal so, und Schleimbacken der Meinung sind, das so verteidigen zu müssen. Es ist nicht der Dienstweg. Jeder, der das so behauptet, hat null Ahnung von einem echten Dienstweg in einer Verwaltung und sollte dementsprechend auch nicht im Bundestag sitzen, weil ich zweifle ernsthaft an ihrer Kompetenz, Gesetze zu erlassen und Verordnungen und Anweisungen für Behörden. Weil wenn sie schon nicht den Unterschied zwischen dem richtigen Dienstweg und einer offensichtlichen Einmischung in steuerrechtliche Verfahren unterscheiden können, ist es mir ein Rätsel, wie sie der Meinung sein können, dieses Land irgendwie zu regieren. Aber um das mit Olearius abzuschließen, bevor ich mich hier wieder total verfranse. Am 9. November 2018 telefonieren die beiden also mit dem Tipp an Olearius durch Scholz, er solle doch sein Schreiben direkt am Finanzsenator wenden, mit dem Ergebnis, das Finanzamt beschließt, die 47 Millionen Euro, die Warburg 2009 aus der Staatskasse entwendet hat, nicht zurückzufordern und den Anspruch lieber verjähren zu lassen. 2017 spendet die Warburg Bank an den SPD-Kreisverband Mitte, Vorsitzender Johannes, House of Cars, 38.000 Euro. Sache erledigt. Nur das Problem ist, die Kölner Ermittler lassen nicht locker, weil die sind natürlich Kölner Ermittler und nicht Hamburger Ermittler. Am 18. März 2020 verurteilt das Bonner Landgericht im bundesweit ersten Cum-Ex-Prozess die Warburg Bank zur Rückzahlung von 176 Millionen Euro für das Jahr 2007 bis 2011. Das Hamburger Finanzamt muss sich dem Urteil beugen und fordert nun doch das gesamte Geld von Warburg zurück. Also um hier nochmal Klarheit reinzuschaffen. 2016 drohte die Verjährung der Ansprüche des Staates und der Stadt Hamburg aus dem Jahr 2009. Das waren insgesamt 47 Millionen. Olearius ging also zu seinen Kumpels in der Politik, in der SPD Hamburg. Und Wunder über Wunder, die Finanzbehörde hat natürlich ohne politischen Einfluss gehandelt und Olearius bekam die 47 Millionen Euro erstattet, weil das Finanzamt Angst hatte vor einem Gerichtsurteil, das man vielleicht verlieren könnte. Ich kann sagen, Finanzämter sind so rechtstechnisch natürlich meistens solchen Banken, allein was die schiere Zahl an Anwälten angeht, schlicht unterlegen. Nichtsdestotrotz gab es schon 2016 entsprechende Verfahren und Andeutungen von Gerichten, dass die Rückforderung dieser Cum-Ex-Zahlungen durchaus berechtigt waren. Und jedes andere Bundesland und jedes andere Finanzamt ist in dieses nicht großartige Gambling hineingegangen. Von 16 Bundesländern hat nur Hamburg auf die Rückzahlung verzichtet. Mit der Begründung, wir haben Angst vor dem Gerichtsverfahren, weil da könnten wir verlieren. Ja, nee, ist nicht passiert. Und die Andeutungen schon in 2016 waren so, dass das nicht passieren würde. Jedes denkende Finanzamt, das auch nur zwei Gehirnzellen hat bei ihren Anwälten, ist da in den Prozess gegangen. Allein sch der schieren Masse wegen und der Tatsache, dass es Steuerhinterziehung war. Und dass da mehrere Behörden mit verwickelt waren. Also, es gab kein anderes Finanzamt, das die Steuerrückzahlung nicht angefordert hat. Und da ja SPDler auch gerne behaupten im Bundestag, die Olaf Scholz gerne in Schutz nehmen, es ist ja kein Geld verloren gegangen. Ja, das verdanken wir nicht der Hansestadt Hamburg. Ja, das verdanken wir nicht der SPD dort. Das verdanken wir tatsächlich unabhängigen Ermittlern, die nicht in Hamburg ansässig waren. Und das verdanken wir vor allem dem Bonner Landgericht, das die Warburg Bank verknackt hat wegen Cum-Ex-Geschäften. Also das Verfahren, vor dem die Hansestadt Hamburg Angst hatte, das hat hier tatsächlich den Arsch gerettet. Weil wenn die Millionen tatsächlich verloren gegangen wären, dann sähe die Sache natürlich noch schlechter aus. Und dann könnten sich bestimmte SPDler nicht damit rausreden, da ist ja gar kein Geld verloren gegangen. Hm? Ja, das verdanken wir nicht der SPD und nicht Olaf und nicht Kars und nicht Patschelzig oder wie der heißt und nicht der Warburg Bank oder sonst wem und vor allem nicht der Finanzbehörde in Hamburg. Grüße an Herrn Tschentschner, der da Finanzsenator war. Ich würde ja mal den Laden aufräumen lassen, aber nicht von Herrn Tschentschner, sondern von jemand Unabhängigen, am besten aus Köln oder Frankfurt am Main. Oder irgendjemanden, der da mal klar Schiff macht. Weil die Verwicklung zwischen Politik, Behörde und Wirtschaft sind definitiv zu eng. Und da muss definitiv was passieren, und zwar schon vorgestern. Also, das ist so der Stand der Dinge, bevor es dann halt zu dem Panorama-Bericht kam. Olaf war ja dann mehrmals im Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex und da wurde er dann laut Quellen des Spiegels zum Beispiel, das waren ja geheime Sitzungen, die nicht öffentlich waren wegen Steuergeheimnis, was ich sehr großartig finde und was auf alle Fälle wichtig ist, nur manchmal versteckt man sich auch hinter dem Steuergeheimnis, um genau solche Sitzungen halt nicht öffentlich zu machen. Und bei Cum-Ex würde ich sagen, aufgrund der Tatsache, dass es so ein größeres, auch gesellschaftliches Interesse gibt, ich meine 33 Milliarden sind schon ein gesellschaftliches Interesse, sollte man diese Sitzungen halt öffentlich machen. Olaf wurde während dieser Sitzung mehrmals gefragt, ob es mehr als ein Treffen gab, über das unter anderem 2016/17 berichtet wurde, als nämlich die Tagebücher von Herrn Olearius konfisziert wurden, kam das natürlich alles ans Licht. Und da wurde berichtet über ein Treffen zwischen Scholz und Olearius in 2017, also nachdem die Verjährung der Forderungen in 2016 schon eingetroffen waren und Olearius in 2017 noch das Ganze nochmal versucht hat. Da übrigens sind sie nur nicht in Hamburg damit durchgekommen, nochmals 43 Milliarden verstreichen zu lassen und verjähren zu lassen, weil der Bund sich eingemischt hat. Das Bundesministerium der Finanzen unter Führung von Wolfgang Schäuble musste das Bundesland Hamburg dazu zwingen, mit einer Bundesanweisung 43 Millionen Euro Steuerrückzahlungen aus einem Steuerstrafverfahren nicht verjähren zu lassen. Olaf Scholz war zu dem Zeitpunkt Bürgermeister der Stadt Hamburg. Und fernab der Einmischung, die hier wenigstens passiert ist, ist er definitiv dafür verantwortlich gewesen. Und als Bürgermeister einer Stadt eine Finanzbehörde zu haben, die um die 100 Millionen Euro Steuerrückzahlung aus Steuerstraftaten nicht zurückfordert. Diesen Bürgermeister zum Bundesfinanzminister zu machen, das ist einfach nur ein schlechter Witz. Also, nein, das war eine sehr dumme Idee, um ehrlich zu sein. Weil was kann ich von solch einem Bürgermeister als Bundesminister der Finanzen erwarten? Olaf lobt nachher sein Ministerium über den grünen Klee natürlich und betont immer mal wieder, dass das Bundesfinanzministerium da ja eingegriffen hat. So nach dem Motto, das ist auch sein Verdienst, weil ist er ja Chef dieser Behörde. Zu dem Zeitpunkt war er Chef einer Behörde, die diese Steuern nicht eingefordert hat. Und wer weiß, wie das Ministerium reagiert hätte, wenn er schon Minister gewesen wäre? Keine Ahnung. Sieht jedenfalls nicht gut aus, ja? Wenn dich eine Bundesbehörde dazu zwingen muss, Steuermillionen zurückzufordern und sich dann hinzustellen, so nach dem Motto, also ich bin ja Chef dieser Behörde und ich lobe meine Behörde. Das ist verfickt dreist, um ehrlich zu sein. Aber zurück zu dem eigentlichen Skandal. Olaf wurde, wie gesagt, in diesen Untersuchungsausschüssen mehrmals danach gefragt, ob es denn noch andere Treffen mit Olearius gegeben hätte, außer das in 2017, was medial bekannt war. Und er wurde dazu befragt. Der Spiegel hat das berichtet, denn die entsprechenden Auszüge aus den, wie gesagt, eigentlich offiziell geschlossenen Gesellschaften des Finanzausschusses wurden dann an die entsprechenden Stellen auch geleakt, hier in dem Fall der Spiegel. Und vor allem der finanzpolitische Sprecher der Partei Die Linke hat Olaf mehrmals gefragt, ob er denn noch andere Treffen mit Olearius hatte, zu genau diesem Sachverhalt in seinem Büro. Nicht privat oder so, oder während irgendwelcher anderen Veranstaltungen in Hamburg, sondern genau so, wie es 2017 berichtet wurde, in seinem Büro. Und Olaf hat die Frage nicht beantwortet. Und an alle wahnwitzigen Leute, die der Meinung sind, naja, nur weil man die Frage nicht beantwortet, lügt man nicht. Doch Olaf Scholz hat hier einwandfrei den Finanzausschuss und damit auch das deutsche Parlament belogen, indem er auf die Frage nicht geantwortet hat. Denn wir schicken ja als Finanzbehörde unter anderem, und das zitiere ich dann in diesem Zusammenhang besonders gerne, auch Erklärungen für die Steuer raus. Und da musst du natürlich bestimmte Fragen beantworten. Unter anderem, wie viel Einkommen haben sie und welche Tätigkeiten üben sie aus? Weil, wenn du diese Fragen nicht beantwortest oder nicht wahrheitsgemäß, dann ist das Steuerhinterziehung. Ja? Also schon das Nichtbeantworten einer Frage ist eine Lüge und eine Straftat. Vor allem im Bereich der Steuern. Und da ja Olaf unser super Finanzminister ist und für alle Steuern zuständig ist, sollte er wissen, dass Schweigen auch eine Lüge ist und eine Straftat. Dementsprechend sage ich, Olaf Scholz hat hier einwandfrei, absolut dreist das Parlament belogen. Und jeder Abgeordnete, jeder Minister und jeder Kanzlerkandidat, der das Parlament belügt, ist in meinen Augen eine Beleidigung für die Demokratie und eine Gefahr für die Demokratie, weil er natürlich gerade solchen Parteien, unter anderem wie der AfD, Vorschub leistet, indem die AfD dann sagen kann, ja, guck mal, was die so machen. Die halten zwar große Reden auf die Demokratie, aber haben absolut keinen Respekt vor ihr. Weil, wie respektlos ist das bitte, das Parlament anzulügen? Und genau das hat Olaf getan. Und dann sind wir an dem Punkt in der Timeline sozusagen angekommen, in dem es zu der Befragung im Finanzausschuss der Bundesregierung und der Aktuellen Stunde in der letzten Woche am Mittwoch kam. Und hier würde ich dann schon gerne den einen oder anderen Clip mit einspielen, den ich auch für euch heute vorbereitet habe. Und schnallt euch an, es wird lustig. Es sei denn, ihr seid SPD-Mitglieder, es tut mir wirklich sehr leid. Ich möchte euch nicht persönlich beleidigen. Und ich weiß, ihr habt sehr schwer, das an dieser Stelle schon. Aber es ist Olaf Scholz und er hat das Parlament belogen. Und er hat sich als Bürgermeister in diese Sache eingemischt. Also alleine aus finanztechnischer Sicht hat er sich eingemischt, alleine dadurch, dass er sich mit Olearius getroffen hat. Und nein, es ist nicht normal, sich mit Steuerhinterziehern zu treffen, während das Verfahren läuft. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Jeder normale Beamte würde für sowas hochkant rausfliegen, aus gutem Grund. Und wenn das schon die Mitarbeiter nicht dürfen, dann darf es der Chef schon gar nicht. Der hat ganz besondere Ansprüche zu wahren. Und nur, weil offensichtlich so eine Art Kungelei in Hamburg läuft, heißt das nicht, dass das okay ist. Olaf hat gelogen, er hat betrogen und er hat sich eingemischt in eine Sache, die ihn als Bürgermeister insoweit nur etwas angeht, dass er Olearius bitte ablehnen soll. Und die einzigste Einmischung, die hier in Ordnung gewesen wäre, ist ein Zeichen des Bürgermeisters, dass er hinter seiner Behörde steht, wenn sie Millionen an Steuerrückzahlungen einfordert im Rahmen von Steuerhinterziehung. Das geht übrigens, ja. Das ist keine politische Einflussnahme. Der oberste Chef kann durchaus signalisieren, durch Pressemitteilungen zum Beispiel, dass er hundertprozentig hinter seinen Behörden steht, wenn sie das Geld zurückfordern. Das ist keine politische Einflussnahme. Und sich da rauszureden aus dieser ganzen Aktion, jetzt auch gleich im Anschluss im Bundestag, den er belogen hat. Also wirklich, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und ich bin mir ziemlich sicher, eure Bundestagswahlerlebnisse auf den Marktplätzen werden nicht sehr angenehm werden. Aber ihr habt einen Kandidaten, der eine Beleidigung ist für jemanden, der im Finanzamt arbeitet und für jemanden, der ein aufrechter Demokrat ist. Denn es ist auch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Parlament anzulügen. Also nur mal so. Am 9.09.2020 erfolgte dann die Auswertung dieses ganzen Skandals um Olaf, die Warburg Bank und die Vorkommnisse in Hamburg, dann im Parlament und zuallererst die Statements vor der Sitzung des Finanzausschusses. Fangen wir mal an mit Herrn De Masi von der Partei Die Linke.
Wir haben uns kürzlich noch mit dem Wirecard-Skandal befasst und werden das auch weiter tun. Jetzt haben wir schon wieder hier die nächste Hütte, die brennt, der Cum-Ex-Skandal um steuergetriebene Aktiengeschäfte, bei denen Steuermilliarden kassiert wurden, die gar nie ausbezahlt wurden. Also ein großer Steuerraub in Deutschland. Und hier gilt es auch, die Rolle des Finanzministers zu beleuchten. Wir wissen mittlerweile aus den Tagebüchern des Warburg-Bankiers Olearius, dass es mehrere Treffen von Herrn Scholz in seiner Zeit als regierender Bürgermeister mit Herrn Olearius gab, der übrigens Beschuldigter in einem Strafverfahren ist, dem bis zu 10 Jahre Haft drohen. Und ich frage mich, was für eine Strafakte braucht man denn, um Zugang zum Amtszimmer von Herrn Scholz zu bekommen? Herr Scholz führt aus, es habe keinen Einfluss auf das Steuerverfahren gegeben, aber es gibt doch zumindest eine Indizienkette, die mir große Kopfschmerzen bereitet. Denn erstens haben wir ja hier im Ausschuss die Frage gestellt, ob es solche Treffen mit Herrn Olearius gab. Und die Interpretation von Herrn Scholz, er habe darauf gar nicht geantwortet, die ist ja schon schlimm genug. Aber auch die ist nicht zutreffend, denn er hat gesagt, es gibt nichts über das hinaus, was zum damaligen Zeitpunkt in der Presse stand.
Also hier nochmal kurzer Einschub. Wie ihr hört, De Masi hat die Frage im Finanzausschuss gestellt. Das ist natürlich nur seine Aussage, aber ich habe ja den Spiegel zitiert. Das ist auch so im dem Protokoll laut Spiegelangaben festgehalten worden, dass De Masi die Frage gestellt hat, so wie er es hier wiedergegeben hat. Und Scholz hat dann nicht nur nichts gesagt, also geschwiegen, sondern hat dementsprechend auch aktiv gelogen, indem er behauptet hat, also über das Treffen von 2017 und dem, was schon in der Presse steht, hinaus gab es nichts. Und in der Presse zu dem Zeitpunkt, als Olaf befragt wurde, stand nur das Treffen in 2017. Nicht die beiden Treffen, um die es hier auch in dem Panorama-Bericht geht, die in 2016 stattfanden. Und schon gar nicht das Telefonat, in dem er aktiv Hilfeleistungen gibt an den Beschuldigten Olearius. Und ja, das finde ich auch sehr interessant, wie Herr De Masi das ausdrückt. Das ist natürlich viel besser als bei mir, dass er sich fragt, wie viel, also wie groß eigentlich die Verbrecherkartei einer Person sein muss, damit man Treffen mit dem Oberbürgermeister Scholz bekommen kann. Jetzt ist er ja Bundesfinanzminister. Vielleicht muss die Straftatenliste ein bisschen länger sein jetzt. Ich würde ihn halt gerne mal fragen, ob er solche Treffen auch in Zukunft machen möchte mit Leuten, die der Steuerhinterziehung verdächtigt werden und angeklagt sind. Passt nicht so gut für einen Bundesfinanzminister, aber wer weiß, wir sollten Augen und Ohren offen halten. Es könnte wieder vorkommen.
Und das war eben nur ein Treffen mit Herrn Olearus am 10. November 2017, übrigens am Tag der Zustellung, der Weisung des Bundesfinanzministeriums, wo sie Hamburg zwingen mussten, Millionen Steuergelder nicht in die Verjährung zu schicken. Insofern hat Herr Scholz für mich klipp und klar die Unwahrheit gesagt, denn er hat gesagt, es gibt nichts außer das, was bereits in der Presse steht. Zweitens hätte er diese Treffen ja offenlegen können, wenn da nichts war. Er hat aber offenbar auch ein Papier entgegengenommen und Herrn Olearus aufgefordert, dies ohne Kommentar an Herrn Tschentscher, den damaligen Finanzsenator, weiterzuleiten. Da frage ich mich, wenn so etwas das Finanzamt entscheidet, warum sagt Herr Scholz nicht, ich bin ja nicht die Post, wenden Sie sich direkt an das Finanzamt. Und drittens mussten wir ja erfahren, dass es zwei solcher Vorgänge gab um die Weisung, also einmal im November, dann ein Krisentreffen mit dem Bundesfinanzministerium, wo die Hütte brannte, weil Hamburg sich weigerte, das umzusetzen, und dann einen erneuten Vorgang. Und ich frage mich allen Ernstes, ich glaube nicht, dass eine Finanzbeamtin der Stadt Hamburg im Alleingang sich widersetzt, Steuermillionen für Hamburg nicht in die Verjährung laufen zu lassen, ohne dass es dafür politische Rückendeckung gab. Das ist überhaupt nicht vorstellbar. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt den Ausführungen von Herrn Scholz nicht folgen.
Also ich habe es schon im Fernsehpodcast angedeutet und ich wiederhole es hier nochmal. Es gibt einen bestimmten Zeichnungskatalog für Beamte, der vor allem dazu da ist, um Korruption zu vermeiden. Allein schon die Verdächtigung, der dient dem Schutz der Beamten und auch der Steuerpflichtigen, der Behörde, so generell. Also wenn man bestimmte Steuerhöhen erreicht, dann ist es so und so besser, wenn nochmal jemand Zweites oder Drittes rüberguckt, um zu vermeiden, dass zu viele Fehler drin sind. Weil Fehler macht jeder. Wir haben es hier mit einer Behörde zu tun. Und umso größer der steuerliche Schaden sein könnte für das Finanzamt oder für den Steuerpflichtigen, umso wichtiger ist es, dass nochmal jemand Drittes oder Viertes rüberguckt. Und gerade bei Steuerhinterziehung ist nicht nur eine Mitarbeiterin eines Finanzamtes beteiligt. Gerade bei Cum-Ex waren da mehrere Personen mit im Boot. Das ging sicherlich hoch bis zur obersten Finanzbehörde des Landes Hamburg. Und kann mir keiner erzählen, dass der Tschentscher oder Olaf Scholz da nicht in irgendeiner Art und Weise involviert waren. Scholz war alleine schon wegen seiner Treffen involviert. Was an dieser Stelle nochmal, alleine die Treffen, weil das spricht sich übrigens dann auch in Behörden rum, können den Anschein einer bestimmten Einflussnahme generieren, weswegen solche Treffen nicht stattfinden dürfen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, die Treffen waren in der Behörde eher bekannt als in der Öffentlichkeit. Aufgrund der Tatsache, wie Behörden so funktionieren, nämlich wie Highschools. Da redet jeder über jeden und da kennt man die Leute und die Pappenheimer. Ich bin mir ziemlich sicher, auch die Vorzimmerdame von Olaf Scholz und wer ein- und ausging. Und wenn Olearius auch der Finanzbeamtin gegenüber erwähnt hat, dass er sich mit Scholz trifft, dann hat die sich das bestätigen lassen. Alleine die Tatsache, dass das Treffen also stattfand, ist schon eine Einflussnahme. Ob Scholz das so wollte oder nicht, kann natürlich nicht festgestellt werden. Nichtsdestotrotz ist es schon eine politische Einflussnahme, dass dieses Treffen überhaupt stattfand, denn wie wir im Fernsehpodcast gehört haben, war die beteiligte Finanzbeamtin Frau Pannhusen doch eher auf der Seite von Herrn Olearius und seiner Bank. Was ihre Entscheidungsfreudigkeit und die wahrscheinlich auch der höheren Finanzbehörden stellen, Herrn Olearius das Geld zu erstatten, also die Forderung verjähren zu lassen, bekräftigt hat. Ja. Das wollte ich hier an der Stelle bloß nochmal gesagt haben. Genau wegen sowas dürfen diese Treffen halt nicht stattfinden. Und ich rede hier nicht von generellen Gesprächen mit irgendwelchen NGOs oder Vereinsmitgliedern oder Unternehmern. Es gibt einen bestimmten Raum und Ort, wo sowas stattfinden darf. Und auch ein bestimmtes Setting, wo sowas stattfinden darf. Wo es nicht stattfinden darf, ist während einer steuerlichen Untersuchung, während der Rückforderung, die zu verjähren droht, von mehreren Millionen Euro im Amtszimmer des Bürgermeisters oder jeweiligen Chef der Landesbehörde oder in diesem Fall eines ganzen Bundeslandes. Das ist ein Setting, das so im Einzelfall einfach nicht geht. Und genau für solch ein Setting, genau darüber rede ich hier. Und da genau darüber redet auch die Opposition. Während die SPD da halt, das hören wir gleich noch, eine ganz bestimmte Sichtweise drauf hat. Nichtsdestotrotz hören wir mal rein. Florian Thornkarr von der FDP, auch sehr interessant. Vielleicht auch mal ein Gast hier für den Podcast, der sich mal äußert, was er denn eigentlich von der Finanzausschusssitzung erwartet.
Der Untersuchungsausschuss für Wirecard ist kaum auf den Weg gebracht. Da reden wir heute im Finanzausschuss schon über den nächsten Finanzskandal im Umfeld von Olaf Scholz. Wir wissen, dass die Warburg Bank 47 Millionen an Steuern nicht bezahlen musste, dass Hamburg darauf verzichtet hat in der Regierungszeit von Olaf Scholz. Insofern ist gar nicht mehr die Frage, ist Olaf Scholz eigentlich politisch verantwortlich dafür, dass die Warburg Bank kriminell erlangtes Geld in Höhe von 47 Millionen nicht zurückbezahlen musste, sondern die Frage ist eigentlich nur noch, wie aktiv war er überhaupt in das Geschehen persönlich verwickelt. Politisch verantwortlich ist er ohnehin. Und wir wissen auch aus zwei Ausschusssitzungen aus der ersten Jahreshälfte 2020, dass Olaf Scholz sich an ein Gespräch mit dem Warburg-Chef Olearius erinnern konnte. Das hat er uns auch beschrieben. Weitere Gespräche hat er nicht erwähnt, auch auf Nachfrage nicht erwähnt. Und genau darum geht es natürlich heute. Hat Olaf Scholz etwas zu verbergen? Weiß er möglicherweise mehr, als er bisher in Ausschüssen des Bundestages gesagt hat? Und das wäre ein schwerwiegender Verdacht im Umgang mit dem Parlament. Aber natürlich auch ein zusätzlicher Verdacht darauf, dass in Hamburg vielleicht die Politik ihre schützende Hand über ein Unternehmen gehalten hat, das kriminelle Aktivitäten in großem Umfang durchgeführt hat. Und wir schulden es den Steuerzahlern, die jeden Euro mit dem Finanzamt tagtäglich aushandeln, gerade den Mittelständlern, aber auch den Arbeitnehmern, dass klar ist, in Deutschland kommt es nicht darauf an, wer kennt wen und wer muss dann wie viel Steuern zahlen, sondern dass das nach Recht und Gesetz geschieht, gerade auch für große Unternehmen wie die Warburg Bank. Olaf Scholz hat die drei Treffen eingestanden, just als sie auch von Medien veröffentlicht worden sind. Er gibt immer nur zu, was nicht mehr zu leugnen ist. Und er hat bisher der Öffentlichkeit überhaupt keine Erklärung geliefert, was in diesen drei Treffen, in diesen zwei Treffen und dem einen Telefonat, um genau zu sein, besprochen worden ist. Da kann man natürlich sagen, er erinnert sich nicht mehr dran, aber genau das müssen wir ja abklopfen. Denn diese zwei Treffen waren innerhalb von 10 Wochen. Da kann man auch nicht sagen, das sind Routinetreffen. Da ging es um etwas. Und komischerweise liegen diese zwei Treffen auch just in der Phase, in der in Hamburg entschieden wurde, ob die Warburg Bank 47 Millionen Euro kriminell erlangtes Geld zurückzahlen muss oder nicht. Und keine Finanzbehörde in Deutschland außer der von Hamburg vertritt die Auffassung, dass Warburg dieses Geld behalten durfte. Alle anderen sind anderer Meinung und das Bundesfinanzministerium hat schließlich 2017 Hamburg regelrecht zwingen müssen, weitere 43 Millionen Euro dann schließlich doch zu holen. Die hätte Hamburg den Warburgern auch noch gelassen. Und da ist die Rolle von Olaf Scholz bisher völlig dubios und sein ausweichendes, irreführendes Antwortverhalten hier im Finanzausschuss macht mich misstrauisch, macht mich skeptisch, ob Olaf Scholz hier wirklich bisher die ganze Wahrheit auf den Tisch gelegt hat.
Nur zur Vollständigkeit halber, ich habe nicht die Statements unter anderem von CDU, CSU und AfD hier reingeholt. Die waren eher absolut nichtssagend. Auch ein Statement von der SPD soweit, dass sie über das, was ihr nachher von Olaf Scholz noch hört, hinausgehen, habe ich nicht geholt. Weil gleich im Anschluss ist dann eine Auswertung sozusagen, was denn im Finanzausschuss so gesagt wurde. Und da spielt dann ein SPD-Politiker eine sehr wichtige Rolle. Deswegen hören wir hier keine Statements von denen. Aber wir hören noch das Statement von der grünen Abgeordneten Lisa Paus, die sich auch noch mal intensiv mit Olaf auseinandersetzt und was sie hier erwartet vor dem Finanzausschuss.
Wir erwarten heute von Herrn Scholz, dass wir Klarheit darüber bekommen, ob der Bundesfinanzminister zwei Gesichter hat. Das eine öffentliche Gesicht, wo er der große Kämpfer ist gegen den Cum-Ex-Steuerraub und, wie jetzt der Verdacht im Raum steht, auf der anderen Seite jemand, der konkret in Hamburg womöglich geholfen hat, dass eben Steuern nicht zurückgezahlt werden mussten. Konkret geht es uns heute um drei Dinge. Das erste ist, warum hat Olaf Scholz uns im Bundestag belogen, zumindest getäuscht? Die zweite Frage ist, warum hat er sich dreimal mit dem Vorsitzenden der Warburg Bank getroffen, Herrn Olearius? Spätestens nach dem ersten Mal musste ja klar gewesen sein, dass es nicht um Elbphilharmonie, Kaffeekränzchen oder irgendetwas geht, sondern darum, dass Herr Olearius die Steuern nicht zurückzahlen will. Und das dritte ist, warum hat Olaf Scholz den Brief von Olearius angenommen? Wenn er nicht helfen wollte, dann macht das keinen Sinn. Für uns ist auch offen die Frage, inwieweit er dann auch angeregt hat, dass dieser Brief weitergeleitet wird an den Finanzsenator. Warum an den Finanzsenator? Warum nicht an das Finanzamt, wenn es denn stimmt, dass es keine politische Einflussnahme gegeben hat? Herr Scholz hat heute maximale Transparenz angekündigt. An einem Punkt hat er das bisher schon nicht erfüllt. Von daher ist es wieder mal mehr Ankündigung als tatsächlich Substanz. Wir haben eingefordert, dass wir die Dokumente bekommen, die zwischen der Hansestadt Hamburg und dem Bundesfinanzministerium gewesen sind. Die wurden uns nach wie vor verwehrt mit dem Hinweis, wir hätten kein Recht auf diese Akteneinsicht. Das ist das Gegenteil von maximaler Transparenz. Und deswegen können wir heute schon mal sagen, das, was er versprochen hat, hat er schon heute Morgen nicht erfüllt.
Ja, Frau Paus, sehr gut. Neben Herrn De Masi auf alle Fälle meine Lieblingsabgeordnete in diesem Zusammenhang und der Aufklärung des Cum-Ex-Skandals und des Skandals um Olaf und die Warburg Bank. Aber Olaf hat dann auch noch ein Statement abgegeben und er hat es kürzer gemacht, denn ihr kennt ja den Scholz-Homaten.
Das jetzt einmal hier in der Ausschusssitzung zu tun, aber natürlich auch noch mal bei einer weiteren Gelegenheit heute im Deutschen Bundestag vor den Kameras gewissermaßen. Das dient der Aufklärung und der Klarheit, die hier dringend notwendig ist. Denn eins ist aus meiner Sicht ganz entscheidend. Die Finanzämter in Deutschland und überall müssen unabhängig und selbstständig ihre Entscheidung treffen, nach Recht und Gesetz und mit allem, was sie wissen an Fakten und Tatsachen. Und es ist auch wichtig, dass wir alle nicht nachlassen in dem Bemühen und der Anstrengung, solchen Dingen wie Cum-Ex hinterherzugehen, sie aufzuklären, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückzufordern und dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die Straftaten begangen haben, auch verfolgt werden. Das ist das, was jetzt als Aufgabe uns zugekommen ist. Und in diesem Sinne, glaube ich, war das heute ein sehr, sehr guter Termin. Und nun geht es weiter im Deutschen Bundestag. Schönen Dank.
Scholz-Omat lenkt ab, relativiert, weil wenn die Finanzbehörde Hamburg nach Recht und Gesetz und der Faktenlage entschieden hätte, dann hätte sie die 47 Millionen erst gar nicht verstreichen lassen dürfen. Ist schon erstaunlich, dass er da keine klareren Worte findet, wie zum Beispiel, das Finanzamt Hamburg hat offenkundig gegen Recht und Gesetz gehandelt und ist ihrem Auftrag, den Fiskus vor Schaden zu schützen, vor allem im Rahmen von Steuerhinterziehung, nicht nachgekommen. Aber das kann Olaf natürlich nicht sagen, er würde sich selbst ins Bein schießen, denn er ist dafür verantwortlich, was in Hamburg passiert ist zu dem Zeitpunkt. Und er war da durch die Treffen mit Olearius auch sehr unrühmlich involviert. Aber naja, Scholz-Omat will halt keinerlei Schuldeingeständnis hier machen. Und in meinen Augen ist er schuld. Inwieweit er sich aktiv eingemischt hat. Er hat sich halt eingemischt, weil er sich getroffen hat und weil er das Papier angenommen hat und das Recht für mich eigentlich schon, um ihn einfach obsolet zu machen als Bundesfinanzminister, als Vizekanzler. Und die Tatsache, dass er das Parlament belogen hat, kommt ja tatsächlich nur als Kirsche für mich obendrauf. Allein sein Verhalten um die Warburg Bank während des Cum-Ex-Skandals ist für mich absolut nicht tragfähig für einen Bundesfinanzminister oder irgendjemanden, der in Verantwortung steht im Zusammenhang mit Steuern. Kommen wir zur anderen Seite der SPD, weil Olaf kann sich ja nicht permanent im Scholz-Omaten-Style selber verteidigen, weil die SPD muss natürlich das Framing auch durch andere Mitglieder in die Öffentlichkeit bringen und hier vor allem in die Mikrofone. Und sie haben sich einen gewissen Herrn Michael Schrodi ausgesucht. Herr Schrodi ist Bundestagsabgeordneter seit 2017, 43 Jahre alt und offenkundig auserkoren, den guten Olaf vor der bösen, bösen Opposition und der Medienlandschaft zu verteidigen, weil so ein anständiger Mann, So ein aufrechter Sozialdemokrat, so ein truly Sozialdemokrat würde natürlich nie was Falsches machen. Und das ist ja so und so überhaupt absolut eine Frechheit, was hier Opposition und Medien unterstellen. Aber hören wir mal rein, was Herr Schrodi so an Framing von der SPD mitgekriegt hat.
Na, Herr Scholz hat sehr ausführlich Stellung genommen zu den Fragen, die gestellt wurden. Und er hat die alles so beantwortet, nach bestem Wissen und Gewissen. Und es gab im Grunde die Klarstellungen A, dass Cum-Ex immer ein Betrug war, B, dass die Behörden eigenständig entscheiden und C, dass es nie eine politische Einflussnahme gab. Und ich glaube, um das dreht sich, da gibt es ja Spekulationen, als habe es da Einflussnahmen gegeben. Das hat er klar gesagt, gab es nicht. Und es geben auch eben die neuen Eintragungen in dem Tagebuch und diese zwei oder wie viele weitere Treffen auch nicht her. Also es ist im Grunde so, es gab keine politische Einflussnahme.
Boah, zu dem Thema politische Einflussnahme sage ich jetzt nichts mehr. Dazu habe ich wirklich hier mittlerweile einfach mal alles gesagt. Allein das Treffen ist eine politische Einflussnahme. Die Tatsache, dass er sich nicht dazu äußert, dass er seiner Finanzbehörde den Rücken stärkt, wenn die Finanzmillionen eingefordert werden, ist ein absoluter Mangel, der übrigens anderen finanzpolitischen Sprechern nicht passieren würde, der auch anderen Finanzministern nicht passieren würde. Also ich sage dazu jetzt einfach nichts mehr. Es war offenkundig mindestens eine indirekte Einflussnahme, allein dass die Treffen stattfanden. So, zur ausführlichen Stellungnahme und Transparenz hören wir uns jetzt mal an, was Frau Paus, die wir vorhin schon gehört haben, von den Grünen denn zu sagen hat. Wie viel Transparenz gab es denn wirklich?
Olaf Scholz hat Transparenz versprochen. Wie viel Transparenz hat er denn heute dem Ausschuss geliefert?
Er hat volle Transparenz insofern geliefert, als dass er alle Treffen eingeräumt hat, kein Treffen dementiert hat. Alle Informationen, die jetzt neu ans Tageslicht gekommen sind, ne, durch Panorama und andere Recherchen, hat er bestätigt. Allerdings war jetzt heute seine Verteidigungsstrategie, er kann sich an nichts erinnern. Also offenbar gibt es da doch volle Amnesie. Jedenfalls hat Herr Scholz heute nochmal gesagt, er kann sich nicht erinnern an diese zusätzlichen zwei Treffen, insgesamt drei Treffen mit Olearius. Er kann sich auch
Entschuldigung, dass ich nachfrage zum Verständnis. Er kann sich inhaltlich, also an die Inhalte, an den Inhalt der Gespräche oder auch an die Treffen, die ja bei ihm im Büro stattgefunden haben, sollen nicht erinnern.
Er hat heute gesagt, er kann sich auch nicht an die Treffen selbst erinnern. Das sei der Grund gewesen, warum er sie uns bei den letzten Sitzungen nicht mitgeteilt habe. Er habe es jetzt im Nachhinein in seinem Kalender gefunden. Von daher, ne, hat es diese Treffen ganz offenbar gegeben, hat er jetzt eingeräumt. Aber er könne sich weder an das Treffen selbst noch an den Inhalt der Treffen erinnern. Und das ist doch sehr erstaunlich, wo es eben doch um 47 Millionen Euro ging. Und es ging darum, dass die Warburg Bank damals ja diese politische Unterstützung gesucht hat, weil sie ja davon ausging, dass sie in ihrer Existenz bedroht sei. An beide Sachverhalte und auch an den Inhalt des Briefes, sagt Herr Scholz heute, kann er sich nicht erinnern.
Also diese Wortfindung voller Amnesie ist wirklich sehr gut. Es ist durchaus nachvollziehbar. Wer weiß, wie viele Treffen Olaf Scholz in seinem Leben als wichtiger Politiker schon mit Steuerhinterziehern hatte, die unbedingt mehrere Millionen, hunderte Millionen eigentlich, Euro aus der Staatskasse für sich gesichert haben wollte. Es ist voll nachvollziehbar, dass man da den Überblick verliert und einfach mal die ganzen Treffen vergisst. Ja, wir wissen es leider nicht, nur Herr Olearius hat halt Tagebuch geführt. Deswegen ist es durchaus glaubwürdig, dass Olaf sich an diese Treffen nicht erinnert. Ja, die schiere Zahl könnte einfach dazu führen, dass er das unter Kurzzeitgedächtnis abspeichert, weil er sich schon auf den nächsten Steuerhinterzieher freuen muss oder darf, der demnächst dann an die 40.000 Euro Spenden an seine SPD tätigt. Ist super logisch und super nachvollziehbar. Also ich habe da absolut keine Zweifel an Olaf. Und übrigens der SPDler, Herr Schrodi, auch nicht. Und ich habe diesen Clip übrigens nur noch mit den Worten markiert, keine Worte für diese Verteidigungsstrategie, außer demokratieverachtend. Also viel Spaß damit.
Also zunächst mal gibt es keine Verteidigungsstrategie, sondern es werden Fragen beantwortet und das, glaube ich, sehr offen und transparent. Es ist so, wie Herr Scholz auch dargelegt hat, es gab Treffen und es gibt, und das machen Ministerpräsidenten, das machen Minister, das machen auch wir Abgeordneten, immer wieder Treffen mit unterschiedlichsten Verbänden, Organisationen, der Wirtschaft, Gewerkschaftsvertretern, die zu einem kommen und auch entsprechend sich austauschen, auch Anliegen vortragen. Was aber schon vor einem halben Jahr, weil da kam ja schon mal dieser Verdacht auf und
kurz
die Vorwürfe,
kurz vor der Hamburg-Wahl,
jetzt übrigens kurz nach der Nominierung Olaf Scholz als Kanzlerkandidat, da habe es im Zusammenhang mit diesen Gesprächen den Versuch der Einflussnahme von Herrn Olearius gegeben auf ein Steuerverfahren und habe es einen Versuch gegeben, auch die Hamburger Regierung dazu zu bewegen, Einfluss zu nehmen. Vor einem halben Jahr haben sowohl Medien wie auch Politik klarstellen müssen, es gab keine politische Einflussnahme, es gibt keinen Beleg dafür. Und auch die Steuerverwaltung Hamburg hat deutlich gemacht, es gab keine politische Einflussnahme. Wir haben jetzt keine andere Faktenlage, auch nicht durch die neu entdeckten Gespräche. Unter den Gesprächen kann man konkret sagen, auch wir, jeder politische Würdenträger führt jeden Tag Gespräche. Das heißt aber nicht, dass damit verbunden ist eine Einflussnahme. Und es ist auch klar, ich könnte Ihnen nicht sagen, mit wem ich vor 2 Jahren gesprochen habe und worüber das ging. Das ist sehr plausibel, dass das eben nicht klar war und Herr Scholz eben nicht erinnern kann, um was es dort geht. Und es ist auch nicht unklug gewesen, sondern es gehört dazu. Ich erwähne nur, ein grüner Ministerpräsident, Herr Kretschmann, hat auch im Dieselskandal und Abgasskandal noch mit Daimler Gespräche geführt.
Bleiben
ist das
aber
klug gewesen?
Das ist ein anderes
also
Thema.
Hier wird etwas spekuliert und hineininterpretiert, wo nichts ist.
Ja, also Leute, guckt mal, die anderen machen das auch. Das ist völlig normal. Ich weiß nicht, ob es Hörerinnen und Hörer gibt, die Herrn Schrodi kennen oder die unter ihm, also für die er Abgeordnete ist. Fragt ihn mal, mit wie vielen Steuerhinterziehern im Rahmen von mehreren Millionen Euro er sich so trifft und warum er sich daran nicht erinnern kann. Wir hätten darüber gerne Transparenz. Ja? Allein die Tatsache, dass Herr Schrodi das so sagt, lässt mir Schauer über den Rücken laufen und ich kriege Angstzustände. Denn nein, das war übrigens auch bei Herrn Kretschmann nicht in Ordnung, dass er sich mit diesen Leuten getroffen hat. Es ist bei Olaf Schäuble noch schlechter. Nur weil es andere machen, ja. Also ist das jetzt so eine Art Sandkastenverteidigung? Also guck mal, die anderen machen das auch, deswegen dürfen wir das auch. Und überhaupt, regt euch bitte nicht auf. Und das Timing ist ja so seltsam. Offensichtlich will jemand unseren Tuli-Sozialdemokraten ans Bein pissen. Ja, lieber Herr Schrodi, das könnte man nicht, wenn ihr Tuli-Sozialdemokrat sich nicht mit einem Steuerhinterzieher getroffen hätte, der aber Millionen von Euro dem Fiskus gekostet hat und zwar mehrmals getroffen hat und ihn offenkundig geholfen hat, ja, mit Anrufen und Zuhören und Weiterleiten von Post. Diese Verteidigungsstrategie ist einfach abartig. Also, wenn ich Hörer habe, die Herrn Schrodi kennen, und unter ihm, wie gesagt, Bürgerinnen und Bürger sind, fragt ihn mal genauer nach seinen Treffen mit etwaigen Steuerhinterziehern. Es würde mir an eurer Stelle richtig Angst machen, um ehrlich zu sein, dass er sich da nicht richtig erinnern kann, wenn er sich mit Leuten trifft, die mehrere hundert Millionen hinterzogen haben. Schickt ihm mal vielleicht ein Tagebuch, das er dann führen kann und das er dann wirklich mit richtiger Transparenz auch seinen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen kann, damit man auch mal klar sieht, mit wem sich Herr Schrodi so trifft und warum und in welchem Zusammenhang und was da so Thema ist. Weil das geht absolut nicht, Leute. Und weil Olaf ja auch immer wieder betont, dass er der Vorkämpfer gegen Cum-Ex-Geschäfte ist und weil es aktuell eine Debatte um die Lex Cum-Ex geht, die ich wahrscheinlich dann nächste Woche aufgreifen werde, weil mir die Zeit davon läuft und ich hier noch eine Buchbesprechung habe. Merkt euch einfach nur, es gibt eine Lex Cum-Ex, Die wurde mit dem zweiten Hilfspaket für Corona eingeführt. Da geht es um die Verjährung von Rückforderungen für Cum-Ex-Geschäfte, logischerweise deswegen Lex Cum-Ex. Und die besagt, dass der Staat tatsächlich bei bestimmten Steuerverjährungsfällen noch länger zurückgreifen kann. Ich hatte euch ja die magische Grenze von 10 Jahren bei Steuerhinterziehung genannt, die die AO uns vorgibt. In dieser Lex Cum-Ex wird es eine Ergänzung, also hat es eine Ergänzung dann gegeben, die diese 10-Jahresfrist erweitert. Nur blöd ist halt, unter anderem auch für Olaf, der sich ja immer hinstellt und sagt, also damit haben wir jetzt Steuerhinterziehungsfälle für Cum-Ex-Geschäfte weit in die Vergangenheit getrieben, sodass der Staat da noch längerfristig zugreifen kann. Dieses Gesetz gilt aber nur für Fälle, die nicht bis 2020 verjährt waren. Das heißt, unter anderem für Fälle wie die Warburg Bank, wenn das Landesgericht Bonn jetzt nicht sagen würde, also die Warburg Bank muss das Geld zurückzahlen, dann wären diese Steuermillionen tatsächlich verloren gewesen. Auch unter dieser neuen Gesetzgebung, weil diese Forderungen waren 2020 schon verjährt. Wie gesagt, das würde ich gerne nächste Woche nochmal intensiver auseinandernehmen. Merkt euch einfach, wenn Olaf davon redet, also ich habe hier was ganz Tolles geleistet mit dieser Gesetzesänderung. Nee, hat er nicht. Hat er absolut nicht.
Frau Paus, war es nicht so eindeutig, diese 47 Millionen aus illegalen Cum-Ex-Geschäften, dass man sagt, es war ganz klar, dass sie hätten zurückerstattet werden müssen?
Es war auch damals schon eindeutig. Zu dem Zeitpunkt hat es bereits ein Finanzgerichtsurteil gegeben. In dem Jahr ist bereits ein Untersuchungsausschuss hier im Deutschen Bundestag eingerichtet worden. Damals wurde auch eigentlich von allen Politikern klar gesagt, das ist kriminell, ja, das ist rechtswidrig. Und deswegen war es auch so, dass es allein das Finanzamt Hamburg war, was in dieser Angelegenheit eine andere Einschätzung gemacht hat und das ja sogar auch im Jahr drauf noch mal gemacht hat. Wenn das Bundesfinanzministerium damals noch ohne Olaf Scholz nicht insistiert hätte, sogar zweimal mussten sie insistieren, dann wären weitere 43 Millionen Euro verloren gegangen. So, und inwieweit die 47 Millionen Euro nicht verloren gegangen sind, das ist momentan noch offen. Das liegt allein an dem Handeln und des Urteils des Bonner Landgerichtes, nicht am Handeln der Hansestadt Hamburg. Und da ist die Warburg Bank noch in Revision gegangen. Und da ist es tatsächlich die spannende Frage, inwieweit ein Gesetz, das der Deutsche Bundestag in diesem Sommer beschlossen hat, nicht womöglich hier noch nachträglich der Warburg Bank in die Hände spielt.
Also, wie gesagt, dieses Gesetz, Lex Cum-Ex, auf das hier Frau Paus anspielt, nächste Woche. Dann kommen wir jetzt nochmal zur Befragung der Bundesregierung, weil natürlich war Cum-Ex dann, weil Olaf Schäuble, Scholz, als Vizekanzler für die Bundesregierung anwesend war, nochmal Thema, Cum-Ex vor allem. Und vor allem die Befragung durch Herrn De Masi von der Linken, Herrn Tonka von der FDP und dann nochmal einen anderen Bundestagsabgeordneten durch die FDP, die sehr emotional wurde und in dem Anschluss die SPD dann geschleimt hat, finde ich sehr interessant. Fangen wir mal mit Herrn De Masi an, weil hier kommt er nochmal auf das Thema der Spenden zu sprechen. Und wie Olaf da antwortet, ist interessant.
Präsident, Herr Finanzminister, Sie haben ja ausgeführt, dass Cum-Ex-Geschäfte kriminell waren und sind. Und Sie haben sie auch als Schweinerei bezeichnet. Fänden Sie es vor diesem Hintergrund nicht sinnvoll, dass die SPD Hamburg, die ja in Person von Herrn Kahrs so eifrig Parteispenden von der Warburg Bank eingetrieben hat, dass die SPD Hamburg dieses Geld zurückzahlt? Und finden Sie es plausibel, dass eine Finanzbeamtin der Stadt Hamburg sich über mehrere Wochen einer Weisung des Finanzministeriums damals unter Wolfgang Schäuble widersetzt, dass Geld der Warburg Bank, das geraubte Cum-Ex-Geld einzutreiben und damit einen hohen millionenfachen Verlust der Stadt beschert, dass diese Finanzbeamtin eine solche Entscheidung trifft, ohne dass sie sich politischer Rückendeckung versichert? Und wenn das so war, müsste diese Finanzbeamtin eigentlich nicht ihren Job verlieren?
Schönen Dank für Ihre Frage. Zunächst mal ist es wichtig, dass bei politischen Spenden, die geleistet werden, ob nun an Parteien oder wen auch immer, immer gewährleistet ist, dass es keine Einflussnahme gibt. Deshalb ist es wichtig, dass überall ganz harte Regelungen getroffen werden, die das auch sicherstellen. Zu denen zählt zum Beispiel auch, dass Verantwortliche in der Regierung davon keine Kenntnis haben sollten und nicht beteiligt sein sollten an diesen Entscheidungen. Nach meinem Wissen ist das in Hamburg immer der Fall gewesen und bis heute der Fall. Und auf dieser Basis möchte ich auch die Entscheidung, die die Hamburger SPD zu treffen hat, nicht beeinflussen, zumal ich ja, wie Sie wissen, jetzt in Potsdam lebe. Die zweite Bemerkung auf Ihre Frage. Ich bin dafür, dass Entscheidungen von Finanzämtern nach Recht und Gesetz und in eigener Verantwortung und ohne politische Beeinflussung getroffen werden.
Nachfrage, Herr Demasi.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte Sie fragen, Herr Scholz, ob Sie Kenntnis darüber haben, dass es weiterhin Cum-Ex-ähnliche Gestaltung in Deutschland gibt. Zu dieser Auffassung gelangt einer der führenden Cum-Ex-Experten, Professor Spengel, Sachverständiger des Bundestages heute, in einer Anhörung. Und ob die nach 2012 genutzten Modelle, wegen derer Mitte August 2020 unter anderem die Warengoldbank und die Privatbank Hauck und Aufhäuser durchsucht wurde, sogenannte Cum-Fake-Modelle sind oder es sich um unbekannte Arten von steuergetriebenen Aktiengeschäften handelte. Und zweitens möchte ich gerne wissen, warum Sie denn Herrn Olearus aufgefordert haben, ein Schreiben an das Finanzamt Hamburg, an den Finanzsenator weiterzugeben und nicht gesagt haben, ich bin nicht die Post, schicken Sie das an das Finanzamt.
Auf die letzte Frage, die Klarheit ist, ich bin nicht die Post. Und es ist auf den Dienstweg verwiesen worden. Das ist genau die Art und Weise, wie es sein muss. Abgesehen davon, dass ich ja das den Vorgang selber aus den Medienberichterstattungen entnommen habe und Ihnen bereits an anderer Stelle sorgfältig erklärt habe, dass das etwas ist, wo ich die konkreten Einzelheiten Ihnen hier nicht sagen kann. Aber auf den Dienstweg verweisen, das ist, glaube ich, immer eine richtige.
Ja, Olaf hat nicht auf den Dienstweg verwiesen. Was er da getan hat, war nicht der Dienstweg, das habe ich schon erläutert. Dann ist ja lustig, dass er verweist, was die SPD in Hamburg entscheidet. Pff, weiß ich nicht, weil ich lebe ja jetzt in Hamburg, ich lebe ja jetzt in Potsdam. Und deswegen geht mich Hamburg ja nichts mehr an. Ja, es ist zwar in der Zeit passiert, als ich Oberbürgermeister war, aber halte ich mich mal raus, weil nichts wissen, nichts schaden. Ja? Und meine SPD in Brandenburg hat mir ja schon einen guten Listenplatz und einen tollen Wahlkreis gesichert. Und hören Sie auf, mich so frech zu befragen. Ich habe ja schon alles gesagt, bla 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 bla. Oh Gott, geht mir das auf den Sack. Hören wir uns mal Herrn Tonka an und was Olaf ihm zu sagen hat.
Herr Scholz, die Finanzbehörde in Hamburg hat im Jahr 2016 darauf verzichtet, von der Warburg Bank 47 Millionen Euro an aus kriminellen Cum-Ex-Geschäften erlangten Geldern zurückzufordern und musste 2017 nur durch heftige Intervention des Bundesfinanzministeriums dazu gebracht werden, weitere 43 Millionen einzufordern, ohne dass Verjährung eintrat. Sie waren damals als erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg in der politischen Gesamtverantwortung für das Handeln der Hamburger Regierung und der Hamburger Behörden. Wie erklären Sie den Kleinunternehmern, die jeden Tag im Finanzamt auch durchaus kleine Dinge ausführlich erklären müssen, wie erklären Sie einer Arbeitnehmerin mit Durchschnittseinkommen 36,5% Grenzsteuersatz und 49% Abgabenbelastung, dass es in Hamburg möglich war, dass bis zu 90 Millionen Euro von der Warburg Bank nicht zurückgefordert worden sein könnten.
Hier nochmal, bevor Olafs Antwort kommt, sehr gut, FDP. Also hier gehe ich mal voll mit. Ich meine, natürlich hat die FDP so ideologisch immer ganz andere Leute im Kopf. Aber Herr Tonka macht das ganz toll, weil er hat im Kern recht. Der Eindruck entsteht hier, dass umso mehr Geld und Einfluss man hat, umso lascher geht der Staat und die Politik mit einem um. Bei 10 Euro Steuerhinterziehung oder nicht gezahlten Beträgen wird einem Steuerpflichtigen schon mal das Konto gesperrt. Und Warburg konnte sich hier offenkundig dank politischer Kontakte und Verbindungen aus der Affäre mogeln. Weil Einfluss gab es offenkundig und Olaf hat sich nicht an den Dienstweg gehalten. Wie dieser Einfluss sich gestaltet hat, wie gesagt, ich habe es ausgeführt, dass allein das Treffen für mich schon einen Einfluss darstellt, der so in ganz anderen Fällen nicht korrekt wäre. Und der Eindruck hier, der zurückbleibt, ist, ja, den Kleinen gönnt man nicht mal 50 Cent Pfand. Und die großen Milliarden Steuerhinterzieher kommen frei und dürfen sich mit dem obersten Chef in Hamburg treffen. Der wird dann auch noch Finanzminister und Vizekanzler und jetzt auch noch Kanzlerkandidat. Das ist ein ganz schlechtes Bild für die Politik, für das Vertrauen in Politiker und natürlich auch die Demokratie. Ja, also sehr gut, Herr Tonka.
Schönen Dank für Ihre Frage. Zunächst mal finde ich als Bundesminister der Finanzen sehr richtig, was das Bundesministerium der Finanzen unternommen hat. Und das ist etwas, auf das wir heute aufbauen können.
Ja, das hat das unternommen, wo du nicht Finanzminister warst, Olaf. Also tu nicht so, als ob das dein Ministerium gewesen wäre, als ob du dafür verantwortlich bist. Ja, du kannst hier nicht sagen, ich finde es ganz toll, dass das Bundesfinanzministerium, wo ich Finanzminister bin, das getan hat. Ja, herzlichen Dank. Nicht dank dir, sondern wegen Wolfgang Scholz, wegen Wolfgang Schäuble, entschuldigt Leute, und wegen den Mitarbeitern, die unabhängig sind von dem Gekummel in der Hansestadt Hamburg. Nur so ist das zustande gekommen. Nicht dank dir. Und das ist nicht dein Ministerium.
Im Übrigen ist es so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir alle Aktivitäten unternehmen und unterstützen müssen, um die von Anfang an mit dem Gesetz nicht vereinbaren und kriminellen Cum-Ex-Geschäfte aufzuklären, das Geld zurückzufordern und diejenigen anzuklagen, die solche Straftaten verwirklicht haben. Das Geld ist zurückgefordert. Das ist so, dass wir auch das weiter unterstützen mit Gesetzgebung, die wir zur Verlängerung von Verjährungsfristen auf den Weg gebracht haben. Und das geschieht auch durch all die anderen Dinge, die wir auf den Weg bringen wollen. Insofern bin ich sicher, dass wir es schaffen werden, überall in Deutschland diejenigen zu kriegen, die mit Cum-Ex etwas verdient zu haben. Die Staatsanwaltschaften sind aktiv und wir unterstützen mit all den Behörden, die wir haben in Deutschland, diese Aktivitäten.
Sie waren damals ja Regierungschef in Hamburg und damit in einer politischen Gesamtverantwortung. Ich möchte Sie wissen, wann haben Sie erfahren, dass es bei der Warburg Bank eine Diskussion darüber gab in Hamburg, ob Steuerforderungen in der großen Größenordnung von 90 Millionen, erst 47, dann 43, zurückgefordert werden sollten? Was war Ihre Rolle in dieser Diskussion und was haben Sie als Regierungschef veranlasst, in dieser ja auch für Hamburg wichtigen Frage zu den richtigen Ergebnissen, nämlich einer Rückforderung zu kommen? Haben Sie irgendetwas veranlasst, um den Steuerzahler vor einem doch drohenden, ganz erheblichen finanziellen Schaden zu bewahren? Was war da Ihre Rolle, Herr Minister?
Wie überall in Deutschland entscheiden die Finanzämter auch in Hamburg eigenständig über die Angelegenheiten, die mit den Steuerfällen zu tun haben. Sie tun das nach Recht und Gesetz und eigenen Überzeugungen. Und eine politische Intervention soll es nicht geben und hat es in Hamburg auch nicht gegeben.
Dazu sage ich einfach nichts mehr. Also stimmt nicht. Stimmt nicht in meinen Augen. So, und dann kam, wie gesagt, noch ein Bundestagsabgeordneter der FDP dran. Da wurde es mal emotional, deswegen habe ich das hier drin. Und hört euch mal an, wie nicht nur Olaf darauf reagiert, sondern vor allem am Ende, wie dann die SPD-Abgeordnete anschließt. Fand ich auch sehr vielsagend. Ob der Problemkenntnis um des ganzen Vorgangs in den Reihen der SPD.
Die nächste Frage stellt der Kollege Christian Dürr, FDP.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kollegen, Herr Bundesminister Scholz, Sie haben am Anfang Ihrer Ausführungen über die Würde des Parlaments gesprochen und das, was ein Parlament in einer Demokratie braucht. Ein Parlament braucht auch eine Bundesregierung und insbesondere einen Ressortminister, der sich nicht hinter Erinnerungslücken versteckt, Herr Minister. Die damalige Auffassung bei Cum-Ex war, dass 16 der Bund und 15 Länder der Auffassung waren, dass solche Gelder zurückgefordert werden müssen. Es gab eine einzige Institution in Deutschland, die andere Auffassung war, und das war der Hamburgische Senat unter Ihrer Führung, Herr Minister Scholz, der gesagt hat, nein, diese 47 Millionen Euro wollen wir nicht zurückhaben. Es gab mehrere Termine in Ihrem Büro, wie Sie jetzt einräumen müssten, im Jahr 2016 zwei weitere mit Herrn Olearius, wo es um 47 Millionen Euro ging, Herr Minister Scholz. Diese Erinnerungslücken für einen Kanzlerkandidaten sind bemerkenswert, das will ich vorab sagen. Ich will Ihnen eins, ich will Ihnen, will, will Ihnen, will Sie eins fragen, Herr Minister Scholz. Sie waren damals auch Vorsitzender der hamburgischen SPD. Wie erklären Sie sich die umfangreichen Spenden der Warburg-Gruppe im Jahr 2017 an die SPD Hamburg, insbesondere eine Wahlkampfspende an einen damaligen Bundestagskandidaten aus Hamburg, der diese Termine bei Ihnen vermittelt hat für Herrn Olearus? Wie erklären Sie sich diese Spenden aus dem Jahr 2017 unter Ihrer Führung als SPD-Vorsitzender in Hamburg?
Schönen Dank für Ihre Frage, weil es mir die Gelegenheit gibt, noch mal auf eine, wie ich finde, sehr vorbildliche und wahrscheinlich auch nachahmenswerte Praxis der Hamburger SPD zu verweisen. Als ich Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg wurde, habe ich sichergestellt, dass niemand, der eine Regierungsverantwortung hat, in Hamburg als Bezirksamtsleiter, als Staatsrat oder als Senator oder Bürgermeister, in Entscheidungen über Spenden eingebunden ist oder von ihnen Kenntnis erlangt.
Also an der Stelle, nichts wissen, nichts tun. Ja, ist das die Argumentation der SPD hier durch Olaf? Will mir jemand erzählen, dass House of Cars, der übrigens zu Olearius in 2017 gegangen ist und da um Spenden gebeten hat, in beträchtlicher Höhe, wie gesagt, 2017 flossen von der Warburg Bank an die SPD Mitte in Hamburg 38.000 Euro. Will mir jemand erzählen, dass aufgrund der Tatsache, was wir in Panorama alles gesehen haben, wie Cars sich in die Bresche geschlagen hat, unter anderem für Warburg, dass der nicht damit hausieren geht, dass Warburg ein wunderbarer Spender ist, der sich super einsetzt und deswegen müssen wir unbedingt einen Termin mit dem machen. Ich meine, ja, schön, dass Olaf das hier so erzählt, aber es ist unwahrscheinlich, dass er nichts davon wusste, dass Olearius und Warburg an die SPD spenden. Das ist, um ehrlich zu sein, kann das mal bitte jemand nachprüfen? Ja, ich glaube es nämlich nicht. Das ist unrealistisch, dass er das nicht wusste, dass Warburg und Olearius an die SPD in Hamburg spenden. Ich bin mir ziemlich sicher, bei öffentlichen Veranstaltungen, wenn man sich unterhalten hat, oder bei parteiinternen Veranstaltungen, mindestens bei der Rechnungslegung, ist das offenkundig geworden. Natürlich wusste der das. Natürlich weiß man, dass Olearius spendet, aber nicht so wenig. Also erzähl doch keinen Bullshit, Olaf.
Diese strikte Trennung ist die Grundlage dafür, dass man sicher sein kann, dass es keine Beeinflussung von Politik gibt, was ich sehr wichtig finde. Sie hat aber zur Konsequenz, dass ich Ihnen zu dieser Sache auch keine inhaltlichen Auskünfte geben kann, weil ja das System damit verbunden ist, dass ich dazu nichts weiß.
Herr Scholz.
Sie möchten eine Nachfrage.
Ja, ich würde gerne, Herr Präsident, eine Nachfrage stellen. Herr Scholz, ich verweise noch einmal darauf, auf das, was Frau Paus gesagt hat, Herr Tonka gesagt hat, Herr Di Masi gesagt hat, dass die damalige Rechtsauffassung klar war. Der Bund und 15 Bundesländer haben gesagt, man muss zurückfordern. Ihr Senat hat das Gegenteil gesagt, nämlich, dass man das Geld bei der Warburg Bank belassen muss. Herr Scholz, was ist Ihre Auffassung heute? War dieser Steuererlass in Höhe von 47 Millionen Euro Steuergeld richtig oder war der falsch?
Also um es einmal kurz noch mal klarzustellen, der Senat hat in dieser Frage gar keine Haltung eingenommen, weil das eine Entscheidung des Finanzamtes ist, die dort getroffen worden ist. Und auch wenn Sie das als Frage insinuieren, wird daraus kein Sachverhalt. Und deshalb will ich das ausdrücklich noch mal unterstreichen. Das Zweite, was ich Ihnen gerne sagen will, ist, das Bundesministerium der Finanzen hat die Rückforderung verlangt. Und wie ich bereits eingangs gesagt habe, ich halte dies für eine richtige Entscheidung.
Die nächste Frage stellt die Kollegin Sonja Steffen, SPD.
Ja, herzlichen Dank, Herr Minister. Ich möchte mal wieder auf die Sachebene zurückkommen und eine Frage zum Konjunkturpaket stellen. Das in Ihrem Ministerium maßgeblich entwickelte Konjunkturprogramm ist beispiellos. Die aktuellen Wirtschafts- und Beschäftigungszahlen stimmen uns alle optimistisch, dass Deutschland, sofern die Infektionsraten sich nicht noch wesentlich erhöhen, vergleichsweise gut durch die Krise kommen wird. Deshalb meine Frage an Sie jetzt vor diesem Hintergrund: Wie schätzt Ihr Haus die weitere ökonomische Entwicklung ein? Und was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll und nötig, um die staatliche Handlungsfähigkeit weiter zu stärken?
Die Antwort müssen wir uns nicht anhören. Es ist Schleim hier von der Seite der Bundestagsabgeordneten der SPD. Und übrigens finde ich sehr interessant, dass sie der Meinung ist, dass ein Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat, der das Parlament belogen hat, hier offenkundig sich mit Steuerhinterziehern in millionenfacher Höhe trifft, kein Thema der Sachebene ist, ja. Also, liebe SPD-Abgeordnete, warum seid ihr in diesem Parlament und beleidigt mich jeden Tag und andere Wählerinnen und Wähler und aufrechte Demokraten auch? Warum tut ihr das? Ihr habt so ein Glück, dass sich kaum jemand diese Debatten anguckt, um ehrlich zu sein. Weil das ist permanentes Schlag ins Gesicht für Bürgerinnen und Bürger, die hier ordnungsgemäß ihre Steuern zahlen und jedes Mal, wenn das Finanzamt anruft, irgendwie Bammel kriegen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, während euer Kanzlerkandidat sich mit Leuten trifft, die den Staat um Millionen bescheißen. Hunderte Millionen. Ja. Und an der Stelle, liebe Mitglieder der SPD, wie wäre es denn mal mit anderen Abgeordneten? Ist das wirklich das, was die SPD darstellt? Ist das truly Sozialdemokrat? Hat Olaf in seiner Antrittsrede nicht gesagt, dass man sich nicht für irgendwelche Eliten einsetzt, sondern für den normalen Bürger, der hart arbeitet, vor dem man Respekt hat, vor allem die Verkäuferinnen im Einzelhandel und die Pflegerinnen im Altenpflege und hast du nicht gesehen, vor denen will man Respekt haben? Also diese ganze Sache hier und auch die Debatte und das Handeln von Olaf und die Reaktionen von Abgeordneten darauf zeigen absoluten Disrespekt gegenüber den Leuten, die man angeblich vertreten möchte. Und ich weiß nicht, warum ihr überhaupt noch mit ihm als Kanzlerkandidaten antreten wollt. Er hatte ja schon vorher keine guten Karten. Und das Argument, ja, aber die anderen, da wird es ganz sozial eiskalt. Wo genau ist hier der Unterschied, um ehrlich zu sein, zur CDU und ihrem Verhalten gegenüber Herrn Amthor? Habt ihr in irgendeiner Art und Weise besser reagiert auf die Tatsache, dass Olaf sich hier im lobbymäßiger Art und Weise mit Warburg-Chef getroffen hat, während unter seiner Verantwortung Millionen erlassen wurden? Habt ihr da besser reagiert? Ich glaube nicht. Die einzigst richtige Reaktion in diesem Zusammenhang wäre gewesen, definitiv Olaf dazu zu bringen, von allen seinen Ämtern zurückzutreten, um ehrlich zu sein. Das wäre mal aufrecht gewesen. Das wäre eher unwahrscheinlich gewesen, weil ich weiß ja, wie ihr drauf seid. Also so die SPD-Führung und Co., die unbedingt Regierungsverantwortung wollen, damit es besser wird für andere. So wie ich das hier mitbekomme, wird es nur besser für Leute wie Warburg. In Hamburg unter Olaf hatte die SPD absolute Mehrheitsverhältnisse und hat sowas gemacht. Wo genau ist das gut und sozialdemokratisch und aufrecht und zeigt Respekt vor den kleinen Leuten, die man angeblich vertreten will? Ein Kanzlerkandidat, der als Oberbürgermeister Lobbyarbeit offenkundig gemacht hat für Privatbanken und sich mindestens mit ihnen getroffen hat, während, ich wiederhole es nochmal, einer Steuerhinterziehungsuntersuchung. Wo genau ist das besser als die CDU? Würde ich gerne wissen, weil ich sehe es nicht. Und um ehrlich zu sein, habe ich hier, was die Regierungsparteien angeht, aus der Aktuellen Stunde, also es gibt da sehr viele Reden, unter anderem von Herrn De Masi, die ich empfehlen würde, und auch die von Frau Paus und zur Unterhaltung die von Herrn Schrodi. ich lasse die jetzt hier einfach mal raus, weil wir haben jetzt schon fast 2 Stunden. Aber diesen Teil der Rede von dem CSU-Abgeordneten Michelbach lasse ich mal drin, weil der sich erstaunlich direkt positioniert für ein Mitglied der Regierungskoalition. Wo man denkt, wieso nicht ein kritischer SPDler so, ja? Das würde mal Mut beweisen. Aber die haben ja alle Angst um ihre Posten.
Ja, Hans Michelbach, der CSU-Finanzpolitiker, war heute Morgen auch im Finanzausschuss, wie er die Sache sieht.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Die Abkürzung Cum-Ex, das ist hier schon heute mehrfach erwähnt worden, steht für einen Milliardenskandal, steht für den Versuch etlicher windiger Manager, dem Staat mit hoher krimineller Energie abzuzocken und sich mit dem Geld die eigenen Taschen zu füllen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass die Cum-Ex-Machenschaften um den Dividendenstichtag kriminell waren und das von Anfang an. Es war gemeinwohlschädliche Kriminalität erster Ordnung zum Lasten des Staates, zum Lasten des Fiskus. Alle, die dabei mitgemacht haben, wussten um den Rechtsbruch. Aber die eigene Gier war stärker als der Respekt vor dem Recht. Meine Damen und Herren, dass viele der Beteiligten keine Scheu hatten, sich auch hinterher noch als Saubermänner hinzustellen, ist geradezu eine Beleidigung für alle, die in diesem Land Jahr für Jahr ehrlich ihre Steuern zahlen, meine Damen und Herren. Solche Leute, und das möchte ich betonen, sind natürlich keine Gesprächspartner, auch wenn sie noch so einen edlen Zwirn tragen, meine Damen und Herren. Sie sind Kriminelle, die ohne Ansehen ihrer Person bestraft werden müssen. Sie können nicht ernsthaft Gesprächspartner für Politiker sein. Politiker, die sich mit solchen Leuten für Steuererlass an einen Tisch setzen, schüren Politikverdrossenheit und schaden dem Ansehen der Demokratie. Es ist für mich unvorstellbar, dass der Spitzenmann der Warburg Bank mehrfach über die Rückzahlung seiner Cum-Ex Steuerschuld über 90 Millionen Euro im Rathaus verhandeln durfte. Ich denke, man hätte ihm besser den Staatsanwalt schicken müssen und nicht den Hinweis, schicken Sie das Schreiben ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator, meine Damen und Herren, so aus dem Tagebuch.
Also auch hier ein bisschen Lob tatsächlich an die CSU. Die Reden von der CDU waren ein bisschen gedämpfter, ein bisschen unterschwelligere Kritik. Aber die Kritik der CSU war hier durch Herrn Michelbach viel direkter. Und zum Abschluss dieser Aktuellen Stunde spiele ich euch hier noch die komplette Rede von Marco Bülow ein. Ein wirklich, truly Sozialdemokrat, der nicht mehr in der SPD ist, aus Gründen, die ihr wahrscheinlich auch aus der Rede raushört, weil truly Sozialdemokrat findet man wahrscheinlich in der Bundestagsfraktion der SPD gerade eher selten, jedenfalls nicht in der ersten Reihe und nicht auf der Ministerbank. Finde schade, dass Marco Bülow wahrscheinlich dem Bundestag nach der nächsten Bundestagswahl verloren gehen wird, weil er wird als unabhängiger Kandidat in Dortmund antreten. Aber vielleicht überrascht uns das Wahlvolk in Dortmund tatsächlich und wählt Marco Bülow zum allerersten unabhängigen Bundestagsabgeordneten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik schon welche gab, aber korrigiert mich ruhig. Ich habe jetzt tatsächlich, als ich das sagte, noch nicht nachgeguckt. Nichtsdestotrotz halte ich an der Aussage fest, wählt Margot Bülow in Dortmund, liebe Leute. Da geht ein guter Abgeordneter verloren.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Cum-Ex, der größte Steuerbetrug aller Zeiten. Keiner weiß, um wie viele Milliarden es sich wirklich handelt. Der Skandal ist eigentlich, dass lange kein Skandal darum gemacht wurde, sondern dass auch die Politik verdrängt, verzögert hat, beschwichtigt hat. So lange, bis viele straffrei ausgehen, weil es verjährt ist. Und dass Regelungen, die dann getroffen worden sind, immer noch Schlupflöcher haben, dass weitere Geschäfte in diesem Bereich gemacht werden können. Das ist eigentlich das Thema, über das wir reden müssten. Und das Thema, dass es immer noch nicht genug Steuerverhandler gibt, die dem nachgehen können. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir nicht in der Lage sind, Steuerverhandler einzusetzen, die genau diese kriminellen Machenschaften wirklich alle offen decken. Und dass wir uns rühmen, dass die ersten Fälle da endlich bestraft werden. Das kann nicht sein. Das hätte schon viel länger passiert sein müssen. Und dann reden wir über die Warburg Bank. Und 47 Millionen und eigentlich ja noch viel mehr Millionen. Interessant, als dieser Steuerbetrug stattgefunden hat in Hamburg, gab es eine Regelung in Hamburg, dass es ein Büchergeld geben muss für alle Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, von 100 Euro. Ich kenne persönlich Leute in Hamburg, die es schwer hatten, dieses Büchergeld aufzubringen. Eine Stadt verzichtet darauf, 47 Millionen einzutreiben und auf der anderen Seite aber Geld von Eltern zu nehmen für Bücher und für andere Dinge. Genau das ist das Problem, was wir haben. Und dann sind wir eben nämlich nicht bei einem Einzelfall, über den hier geredet wird. Natürlich muss der aufgeklärt werden. Natürlich ist es da wichtig, wer hat die Wahrheit wo was gesagt. Aber wir reden eben nicht über einen Einzelfall, sondern wir reden über ein System. Ein System, und da kommen wir nämlich noch dazu, dass es wichtig ist, mit wem wir reden. Wir kommen zu einem System, wo Banker und andere einflussreiche Leute mal eben ihr Handy zücken und nämlich einflussreiche Leute in der Politik mal eben anrufen können, mal eben treffen können, Zugang zum Oberbürgermeister haben, mehrfach Zugang zu Abgeordneten haben, dem natürlich auch mal irgendwas spenden können nach einer Zeit. Genau diese Zugänge haben andere eben nicht. Die Handwerkerin, der Krankenpfleger und so weiter haben diesen Zugang nicht. Und das ist denn der Lobbyismus, der eben nicht funktioniert. Gespräche sind richtig, aber die Ausgewogenheit, ich spreche doch nicht mit Leuten, die wahrscheinlich verurteilt werden oder die zumindest Steuern hinterziehen und ein Verfahren am Anhang hat. Genau mit solchen Leuten redet man eben nicht. Und deswegen müssen wir von Lobbyismus sprechen. Und deswegen müssen wir auch sagen, welche Regelung wir eigentlich haben wollen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir nicht nur Transparenz in diesem Fall, sondern wir brauchen eine allgemeine Transparenz. Politiker müssen offenlegen, mit wem sie Gespräche führen. Da müssen wir nicht hinterher nach Kalendern gucken, sondern es muss eingetragen werden, mit welchen wir diese Gespräche führen. Erstens. Zweitens, wir brauchen einen Kodex für klare Regelungen für Abgeordnete, Minister und so weiter. Und wir brauchen ein Lobbyregister, was den Namen verdient und nicht nur für den Bundestag gilt, sondern auch für die Bundesregierung gilt. Und nicht das, was Sie hier am Freitag einführen werden, liebe sehr geehrte Damen und Herren, liebe GroKo, sondern wir brauchen ein richtiges Lobbyregister.
Bitte zum Ende.
Und letzter Satz. Wir brauchen eine Cum-Ex-Soko, die eingeführt wird und genug Steuerverhandler, um das auch wirklich aufzuklären in diesem Fall. Dann wären wir einen Schritt weiter und nicht mit schönen Worten, dass wir irgendwann dann mal anfangen, ernst zu machen. Dankeschön.
Danke, Marco. Danke, Herr De Masi. Danke, Herr Tonka. Danke, Frau Paus. Und nicht danke, Herr Schrodi. Ich hoffe, Sie bleiben dran und sollte im Zusammenhang mit der Warburg Bank tatsächlich jetzt noch irgendwas auftauchen. Nehme ich ganz stark an, dass wir nicht nur einen Wirecard-Untersuchungsausschuss an der Backe haben, also die wird natürlich Olaf an der Backe haben, sondern einen zweiten Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Weil das habe ich aus diesen ganzen Stellungnahmen der Abgeordneten, die auch im Finanzausschuss sitzen, mittlerweile mitbekommen, dass hier so eine Art interne rote Linie gezogen wurde. Und man in der Öffentlichkeit gesagt hat, also wir gehen jetzt davon aus, dass Herr Olaf Scholz hier jetzt wirklich alles auf den Tisch gelegt hat und nichts anderes mehr war, irgendwie in die Öffentlichkeit kommt, was mit der Warburg Bank ist. Sollte das der Fall sein, so der Unterton, lassen wir die Hunde der Hölle los. So kommt mir das ein bisschen vor, weil Abgeordnete eines Untersuchungsausschusses und des Finanzausschusses lassen sich auch nicht endlos lange gerne belügen. Und damit schließe ich dann heute diesen Teil des Podcasts ab und gehe jetzt über zu einer ganz anderen Sache, nämlich einer wunderbaren Buchbesprechung. Und hier an der Stelle, auch wenn wir jetzt sehr viel zum Thema Cum-Ex gehört haben, hoffe ich, dass ihr dran geblieben seid. Es kommt jetzt eine wundervolle Buchbesprechung mit Hedwig Richter zu ihrem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. erschienen im CH Beck Verlag. Der Verlag hat mir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt und ich habe es binnen kürzester Zeit verschlungen. Ich glaube, ich muss es nochmal ganz entspannt lesen und auf mich wirken lassen. Aber ich kann nur sagen, es ist ein wundervolles Buch. Eine sehr gute Ergänzung zum Thema Geschichte, Demokratiegeschichte, vor allem von Deutschland, die viel tiefer ist und wie in einem Haus von der kleinen Grundsteinlegung bis zum Dach doch viel, viel länger gebraucht hat und mehrere Etagen hat und auch einen Keller. Dementsprechend ist das eigentlich eine gelungene Erzählung über die Geschichte der Demokratie und das Verhältnis der Deutschen zur Demokratie, das ja oft eher negativ gesehen wird, aber so negativ ist es vielleicht gar nicht, wie man das immer denkt. Und ich empfehle euch das Buch von Herzen, wirklich sehr gut geschrieben. Am Anfang ein bisschen kritisch, das hatte ich aber auch dann mit Hedwig besprochen, dass ich da seltsame Assoziationen hatte. Aber das hört ihr hier gleich. Und wenn ihr mit dem Gespräch zwischen Hedwig und mir durch seid, hört ihr mich nochmal zum Abschluss. Hier erstmal Hedwig, eine deutsche Affäre und ich. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Hallo, Hedwig.
Hallo, Jenny.
Das ist die zweite Runde, weil ich schon wieder vergessen hatte, die Aufnahme zu drücken. Aber zum Glück sind es uns nur knappe 2 Minuten verloren gegangen. Also nochmal von vorne. Du hast ja ein wunderbares Buch geschrieben, Demokratie, eine deutsche Affäre, vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich bin zu dir gekommen über den wunderbaren Podcaster Alexander Thiele, bei dem du ja auch schon zu Gast warst. Die Folge werde ich auf alle Fälle verlinken. Und du hast auch ein ganz tolles anderes Buch geschrieben. Da geht es unter anderem um Wahlen. Und ein Buch, bei dem du Mitautorin warst, Mitherausgeberin, Frauenwahlrecht. Das findet sich aktuell bei der Bundeszentrale für politische Bildung für, ich glaube, 4,50 Euro. Das stelle ich in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Bundeszentrale für politische Bildung schwerstens zu empfehlen und das Buch von Hedwig auch. Aber bevor wir hier richtig loslegen, stell dich mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, also mein kompletter Name ist Hedwig Richter. Ich bin Professorin an der Bundeswehr-Universität für Neuere und Neueste Geschichte, also Bundeswehr-Universität in München. Und meine Forschungsschwerpunkte sind neben der Demokratieforschung auch Diktaturforschung, schwerpunktmäßig DDR, also Staatssozialismus, aber auch Nationalsozialismus. Und Geschlechterforschung, Kirchengeschichte und geografischer Schwerpunkt Europa und Nordamerika.
Du bist ja gerade an der Universität der Bundeswehr in München aktiv, soweit ich das gesehen habe. Warst du denn mal Soldatin?
Nein, das war ich nicht.
Ist das keine Voraussetzung, um da zu lehren?
Nein, überhaupt nicht. Das war auch bei dem Vorstellungsvortrag, beim Vorsingen, wie man das nennt, ganz wichtig, dass das wirklich absolut zivil ist, also nichts mit der militärischen Ausbildung zu tun hat, auch wenn ich natürlich ganz überwiegend Soldatinnen und Soldaten unterrichte.
Was würdest denn du sagen? Die Bundeswehr ist ja öfters mal, vor allem in letzter Zeit, eher so kritisch betrachtet worden aufgrund der verschiedenen strukturellen Probleme innerhalb der Truppe. Was jetzt unter anderem auch mit Rassismus und radikalen Tendenzen zu tun hat, rechtsextremen Tendenzen. So aus deiner Einschätzung, findest du, dass das Thema Geschichts- und Politikbewusstsein bei der Bundeswehr und bei den Soldatinnen und Soldaten, mit denen du zu tun hast, ausreichend ausgeprägt ist?
Also ich muss sagen, die Soldatinnen und Soldaten, die ich jetzt kennengelernt habe, das sind unglaublich bewusste Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, also die sich da auch unglaublich viel Gedanken drüber machen. Ich habe viel mit denen geredet, warum sie zur Bundeswehr gegangen sind. Und sie machen das eben wirklich in dem Bewusstsein, dass sie Staatsbürger, Staatsbürgerinnen in Uniform sind. Also ich konnte dort, Gott sei Dank, nicht feststellen, dass es dort rechtsextremistische Strömungen gibt. Man muss auch immer sagen, das ist natürlich auch in der Bundeswehr eine ganz kleine Minderheit. Nichtsdestotrotz ist es natürlich in der Bundeswehr viel schlimmer oder es ist immer schlimm, Rechtsextremismus. Aber das sollte eben in der Bundeswehr natürlich nicht der Fall sein. Die tragen die Waffen und müssen sozusagen den Staat verteidigen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wenn man da vorsichtig ist, wenn man da wachsam ist. Aber wie gesagt, ich habe das selber nicht erlebt. Habe das sehr, sehr positiv erlebt. Und ich würde sagen, dass es eigentlich Geschichtskenntnisse, die eigentlich könnte man die überall noch mehr ausbauen. Sagen wir mal so. Aber ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass die besonders wenige Geschichtskenntnisse haben. Und meine Studierendenschaft in München.
Das ist mir übrigens in dem Buch dann auch öfters mal aufgefallen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn man Geschichtsunterricht und Politikunterricht auch an den Schulen ein bisschen mehr miteinander verbindet. Also Geschichtsbewusstsein und Demokratiebewusstsein, da mangelt es in meinen Augen öfters mal.
Ja, ich finde das auch. Also ich habe auch immer wieder gehört und erlebt, dass es wahnsinnig wenig Geschichtsunterricht gibt an den Schulen, teilweise mehr Sport als Geschichtsunterricht. Das finde ich wirklich ganz inakzeptabel. Und es wird ja immer wieder geklagt, einmal von DDR-Forschern, dann von NS-Forschern, dass es zu wenig jeweils über ihr Wissensgebiet Kenntnisse gibt. Aber es gibt einfach insgesamt sehr, sehr wenig Geschichtskenntnisse. Also ich finde auch, dass die Schule unwahrscheinlich wichtig ist und dass dort Geschichte, würde ich dafür plädieren, noch viel mehr Unterricht werden sollte.
Da sind wir ja eigentlich schon beim Thema, denn dein Buch ist unglaublich lang, habe ich festgestellt, dafür, dass die Demokratiegeschichte Deutschlands eigentlich ziemlich kurz ist, also im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben doch eigentlich erst 1949 die Demokratie von den Amerikanern geschenkt bekommen, oder?
Das sagst du jetzt bestimmt provozierend, weil du ja das Buch gelesen hast.
Ja, ich habe auch Geschichte studiert, natürlich ist das eine Provokation.
Ja, genau. Also natürlich hat Deutschland seine ganz eigene Demokratiegeschichte. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, wenn man deutsche neueste Geschichte lehrt, erforscht oder auch lernt, stellt sich doch immer die Frage, wie kam es zum Nationalsozialismus? Das fand ich mal eine sehr, sehr gute Aussage von Jürgen Kocka, weil ja schon seit langer Zeit die Forschung betont, dass diese Sonderwegserzählung, die Sonderwegthese, dass die nicht sehr sinnvoll ist, nicht sehr logisch ist, dass Deutschland eben diesen Sonderweg hatte in den Untergang, in den NS. Aber Jürgen Kocka meinte eben, auch wenn das richtig ist, die Sonderwegthese ist überholt, trotzdem müssen wir uns immer der Frage stellen, wie es zum Nationalsozialismus kam. Also deswegen vorweg, natürlich hat Deutschland eine ganz eigenartige, eigenwillige Demokratiegeschichte. Aber jedes Land hat seine eigene Demokratiegeschichte und seine eigene nationale Demokratiegeschichte. Auch das ist ja ganz wichtig. Und trotzdem ist es erstaunlich, wie stark die internationalen Parallelen sind, wenn man sich das dann genauer anguckt und wenn man das eben international vergleicht. Was, wie gesagt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das geht hier überhaupt nicht darum, den deutschen Nationalsozialismus irgendwie zu relativieren, sondern das ist... Also für mich als Historikerin ist es immer ganz, ganz stark im Zentrum der Forschung. Das ist etwas, was man auf keinen Fall ausblendet, selbst wenn man das 19. Jahrhundert behandelt.
Ja, aber das kam ja dann auch, als ich das Buch gelesen habe, so die Frage, gab es überhaupt für die deutsche Demokratiegeschichte eine Stunde Null? Also wir reden ja immer von 1945 als die Stunde Null und praktisch, also vor allem auch in der Schule ist mir aufgefallen, es wurde aufgrund der Tatsache, dass ja NS auch sehr viel mit der deutschen Geschichte zu tun hat und welche Verantwortung wir da tragen, ist natürlich wichtig. Das Thema dennoch finde ich den ganzen Part auch vor 1933 unglaublich wichtig, um zu verstehen, wie kam es denn überhaupt dazu, ja? Also die Geschichte fing ja nicht 1933 an in Deutschland und die, also das kam ja nicht einfach alles so aus dem luftleeren Raum. Und deswegen fand ich es immer schade, auch jetzt bei Diskussionen um, Geschichte zu verstehen, dass das halt nicht alles ist an deutscher Geschichte. Und dass auch die Demokratie, also der Staat, in dem wir leben, der ist ja nicht erst 1949 so ins Grundgesetz geschrieben worden, sondern das hat auch historische Wurzeln. Also auch alles das, was mit dem Föderalismus zu tun hat, ist ja eher älter und auch nicht erst 1871 entstanden, sondern ganze Weile über Jahrhunderte praktisch gewachsen.
Genau, also das finde ich auch total wichtig, dass Deutschland eine sehr, sehr alte Demokratietradition hatte, als 1871 das allgemeine gleiche Männerwahlrecht im Deutschen Reich eingeführt wurde, davor schon im Norddeutschen Bund. Dann, das war nicht was, für die allermeisten Männer war das überhaupt nicht neu, sondern die haben schon lange ihre Landesparlamente gewählt. Staaten wie Baden oder Bayern oder Württemberg, die hatten schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts ein sehr weites Männerwahlrecht. Und für Baden, da gibt es tolle Forschung zum Beispiel von Paul Nolte, gab es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts heftige Wahlkämpfe, also wer sich da nicht auskennt und ein bisschen die amerikanische Geschichte kennt, meint, sowas gab es nur in den USA, diese lebendige Demokratie, heftige Auseinandersetzungen, viel Alkohol, Prügeleien und so weiter. Das sieht man eben in Baden als ein Beispiel von einigen anderen, also, sieht man also eben, wie stark dort...
Entschuldigung, als es noch keinen Fußball gab und noch keine Hooligans, hat man sich in der Wahlkabine sozusagen geprügelt.
Wahlkabine kam erst später, aber man hat vor allem in den Wahlkämpfen sich geprügelt. Mit Alkohol, das war ein gutes Mittel, um die Männer zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Die Geschichte der Ausbreitung des Wahlrechts ist auch eine Geschichte der Korruption und dass man die Männer anlockt mit Alkohol, teilweise auch mit Essen. Also das ist ja auch eine wichtige These meines Buches, dass das Wahlrecht nicht was ist, was der Mensch als Bedürfnis in sich trägt, wenn er geboren wird, sondern dass eben Demokratie was ist, was lange wachsen muss, was auch erlernt werden muss. Und zu Beginn der Demokratiegeschichte waren eben Wahlen oft eher prekär. Die Menschen sind oft nicht sehr gerne gegangen. Also die Wahlbeteiligung war in aller Regel sehr, sehr niedrig, oft unter 50%. Und das ist eine dieser interessanten Parallelen. Die sehen wir sowohl in den USA als auch in dem preußischen Städtewahlrecht zum Beispiel oder eben auch in Dänemark, in Frankreich auch erstaunlich niedrig, schon während der Revolution. Das ist ganz interessant.
Okay, also bevor ich zu Preußen komme, weil da habe ich dann doch mal eine Kritik. Zuallererst, wer hat denn, also du nennst das ja Demokratie eine deutsche Affäre. Wer hat denn hier mit wem eine Affäre und seit wann?
Ja, also die Deutschen haben eine Affäre mit der Demokratie und das Affäre hat ja eine doppelte Bedeutung. Einmal ist es einfach so, also es ist sozusagen eine Angelegenheit. Also die moderne Demokratie war immer auch eine deutsche Angelegenheit. Und moderne Demokratie ist natürlich eine starke Vereinfachung. Ich verstehe darunter die Demokratie oder Formen von Partizipation, die in der Zeit anfing, in der dieser Anspruch auf Allgemeinheit aufkam. Also moderne Wahlen sind die Wahlen, die einen Anspruch auf Allgemeinheit hatten. Und das muss man wissen, um 1800, als diese Wahlrechte nach und nach eingeführt wurde in verschiedenen Ländern, war das noch ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Also das waren wenige Prozent von der Gesamtbevölkerung. In den USA ein bisschen mehr, aber auch in den USA, selbst im Kommunalwahlrecht, war das wahrscheinlich eher zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine einstellige Zahl. Aber das war dieser Anspruch auf Allgemeinheit, diese aufklärerische Idee, diese großartige Idee der Gleichheit für alle, nicht Gleichheit für wenige. Das unterscheidet auch, würde ich sagen, also in meiner Definition, die moderne Demokratie total von früheren Formen, zum Beispiel von Republiken, wie das sind, von Stadtrepubliken, wie zum Beispiel Hamburg, oder auch von den antiken Formen von Demokratie, wo eben ganz klar war, Gleichheit gilt nur für ein paar wenige freie Männer. Und hier eben mit der Aufklärung kommt diese großartige Idee der Gleichheit, die am Anfang noch relativ eng definiert wird, aber das ist immer eines der ganz, ganz interessanten Dinge, diese Affäre der Demokratie, wer gehört dazu und die Kämpfe darum, wer dabei sein soll, wer nicht dazugehört.
Ja, also in diesen Affärentopf kommen dann sehr viele Leute mit dazu, das stimmt, im Laufe der Zeit. Aber was mir aufgefallen ist, ist, das Buch ist sehr preußenlastig. Erstaunlich für eine Demokratiegeschichte, könnte man sich gar nicht so vorstellen. Und ich würde mal hier einfach ein Part vorlesen, die Gewöhnung an die Egalität. Gerade in Preußen gab es vielfältige Gründe für die Verantwortlichen, auf die neuen Herrschaftskonzepte zurückzugreifen. Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung, dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist, schreibt der preußische Politiker Karl August von Hardenberg 1807. Die Lage Preußens war ein Desaster. Den harschen Frieden von Tilsit, den Frankreich 1807 Preußen aufgezwungen hatte, waren Territorium und Einwohnerzahl halbiert worden. Wie so häufig bei der Entwicklung moderner Staaten erwiesen sich die Finanzprobleme als entscheidend. Die Französische Revolution hatte sich wesentlich an den maroden Staatsfinanzen Frankreichs entzündet. 1808 zog das französische Militär ab. Nun galt es, das Gemeinwesen zu ordnen, die Steuerfähigkeit des Landes zu erhöhen und ein schlagkräftiges Heer aufzubauen. Eines ergab das andere. Die Bewältigung dieser Aufgaben bedurfte der Mitverantwortung der Menschen und einer leistungsorientierten Gesellschaft. In Preußen nahmen einige Dutzend aufgeklärte Männer die Reform in die Hand. Und da möchte ich noch kurz einen sehr einprägsamen Spruch anbringen von Friedrich Leopold von Schröter. Der hat mal gesagt, andere Staaten besitzen eine Armee. Preußen ist eine Armee, die ein Staat besitzt. Also wie kann ausgerechnet Preußen für dich so der Ursprungspunkt dieser Demokratiegeschichte in Deutschland sein?
Also das ist es nicht, aber Preußen ist ein besonders krasser Fall. Also wenn ich jetzt Baden genommen hätte, dann hätte man gesagt, ja, das ist ja einfach. Baden war ja aber doch immer besonders liberal. Warum hast du nicht auf Preußen geschaut? Also das ist ja, okay, das, meine Augen.
Würde wahrscheinlich immer mal kommen. Warum hast du nicht auf die anderen geguckt?
Genau, also ich habe auch sehr stark auf die anderen geschaut. Das ist, ich schaue nicht nur auf Preußen, ich schaue zum Beispiel eben auch sehr, sehr stark auf badische Wahlkämpfe. Ich schaue immer wieder das Wahlrecht an in den verschiedenen Ländern. Ich schaue an, wie dann die Revolution 1848 war. Aber da einer meiner Forschungsschwerpunkte Preußen ist, schaue ich da natürlich besonders drauf. Aber das kann mein Argument nur stärker machen. Also ich sage nicht, dort begann es und dann breitete sich über Deutschland aus. Also man sieht es ja, ich beschreibe ja, wo überall zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Wahlrecht installiert wurde. Und entscheidend ist da eben, dass es sehr stark von oben kam, dass es nicht was ist, was von unten erkämpft wurde. Und man könnte nun denken, das ist typisch preußisch oder dann auch typisch deutsch, weil in den anderen deutschen Ländern war das nicht anders. Aber wenn wir wiederum die anderen europäischen Länder anschauen, aber selbst die USA, sehen wir, dass es tatsächlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehr, sehr stark von Eliten befördert wurde. Was eigentlich, wenn man dann darüber nachdenkt, gar nicht so wahnsinnig erstaunlich ist. Denn das Wahlverfahren und sowas wie Repräsentation, in all diesen Wahlen ging es ja um Repräsentation, um die Wahl von Magistrate oder auch von Parlamenten, ist eine relativ komplizierte Idee. Und warum sollte man viel Zeit mit Wahlen verbringen? Wahlen waren unwahrscheinlich zeitaufwendig. Wenn man irgendwie dieses Prinzip gar nicht so verstand. Und auch, das war zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch ganz typisch, international, dass eigentlich immer wieder die gleichen Männer gewählt wurden und immer wieder die gleichen Familien. Warum soll man dann mühsam zur Wahl gehen, wenn eigentlich eh klar ist, dass es wieder der Müller so und so ist oder eben sein Sohn dann, wenn der gestorben ist. Und das ist eben ganz wichtig, dass das Wahlrecht sehr, sehr stark von oben kam. Und auch das hier wieder wichtig, du hast hier ein Klischee genannt, das militaristische Preußen zu den großen Geschichtserzählungen, die vor allem in den öffentlichen Diskursen stark sind, weniger in der Geschichtswissenschaft, gehört eben dieses, dass Preußen die absolute Ausnahme gewesen sei mit seinen Reformen, Reformen von oben statt Revolution von unten, wobei dann eben vergessen wird, dass die französische Revolution bekannterweise nur in Frankreich stattgefunden hat. Also das ist ja nicht so, dass ganz Europa eine Revolution hatte, nur die Preußen nicht oder die Deutschen nicht, sondern wenn wir uns die anderen Länder anschauen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts war einfach eine sehr, sehr starke Reformzeit und nach den napoleonischen Kriegen musste man dann eben einfach, mussten sich alle Staaten überlegen, wie sie ihre Staaten aufbauen, wie sie die modernisieren können.
Ich weiß das. Ich habe Geschichte studiert. Ja. Die Sache ist, ich muss ja hier ein bisschen triezen.
Auf jeden Fall. Ich muss ja aber dagegen halten.
Das wird ja immer vergessen, dass diese Modernisierung auch des preußischen Staates hauptsächlich eine Reaktion darauf war, dass man so unglaublich gegen Napoleon von an hatte und dass Napoleon eigentlich so der Urdiktator Europas war. Also der ist ja bis, ich glaube, Moskau durchgezogen und wurde dann aufgrund des Winters, also manche Sachen wiederholen sich halt, von den Russen zurückgeschlagen. Und dennoch, Europa lag in vielerlei Hinsicht ja in Schutt und Asche. Die alte Welt war damit eigentlich untergegangen und dann musste man sich neu organisieren, auch staatspolitisch. Also keine Kritik an dir. Mir ist aber halt.
Nein, Kritik ist völlig okay.
Mir ist halt aber auch aufgefallen, dass Preußen halt so auf einmal so eine wichtige Position einnahm. Und für mich ist das aber auch nicht verwunderlich, weil Preußen durchaus einen sehr modernen Staat dann sehr schnell aufgebaut hat und sehr gut organisiert war, was ja die Grundlage überhaupt ist, auch für eine funktionierende Demokratie, ein funktionierender moderner Staat. Also alles, was Verwaltung angeht, etc.
Genau, das denke ich. Also Preußen war natürlich keine Demokratie, nein, ganz wichtig auch. Selbstverständlich, weil auch das, also muss, will ich nur noch mal sagen, aber ich denke eben, wenn wir die Geschichte der Demokratie anschauen, können wir nicht nur die Länder anschauen, die sich selber als Demokratie bezeichnet haben. Das kam ja für Frankreich auch erst sehr, sehr spät dann, dass sie sich als Republik verstanden haben. Und es ist eben interessant zu schauen, wo sind die Anfänge, und da spielen eben dann doch Parlamente eine ganz wichtige Rolle. Für mich spielt auch eine ganz wichtige Rolle die Würde des Menschen, die für mich im Zentrum von Demokratie steht. Also wenn es um die Gleichheit geht, Gleichheit kann natürlich nur garantiert werden, wenn den Menschen die Würde zukommt. Und diese Geschichte anzugucken, lohnt es sich eben auch auf so einen komplizierten Staat wie Preußen zu schauen, der natürlich in starker Spannung stand, Obrigkeitsstaat, Untertanen, Verhalten. Und gerade dort zu sehen, wie sich dort eben demokratische Formen entwickelt haben.
Ich sehe schon, die Zeit läuft uns davon. Ich glaube, ich könnte mit dir 2 Stunden verbringen, aber nichtsdestotrotz. Demokratie wird ja oft als Ergebnis von Revolutionen gesehen. Welche Rolle spielt Revolution überhaupt für die deutsche Demokratie?
Ja, also Revolutionen spielen auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle. Wir feiern ja gerade das Hegel-Jubiläum, und Hegel war vollkommen klar, wie entscheidend die Französische Revolution war. Also wo wirklich sozusagen die Menschen die Geschichte in die Hand nehmen und sie umgestalten. Das hat auch wahrscheinlich sehr, sehr stark zu einem überhaupt völlig neuen Weltbild beigetragen, dass Menschen Geschichte verändern, selber gestalten können, und eben auch, dass Ideen die Geschichte bestimmen, dass es nicht nur einfach dunkle oder göttliche Kräfte sind, Kriegsherren, sondern dass Ideen und eben ganz, ganz zentral diese unglaublich revolutionäre Idee der Gleichheit, dass die Geschichte bestimmen kann. Und mit der Französischen Revolution kam eben diese großartige revolutionäre und auch ganz abwegige Idee der Gleichheit in die Politik rein. Ich will wegen der Abwegigkeit das nochmal kurz sagen, noch am Ende des 19. Jahrhunderts, obwohl da ja die Aufklärung schon eine ganze Weile die Welt geprägt hat, war Gleichheit eigentlich für die allermeisten Menschen was ganz, ganz Abwegiges. Egal, ob es um Kleiderordnung ging, wo man sich im Gottesdienst am Sonntag platzierte, wie man sich auf der Straße verhielt, vor Gericht. Alles war durch Ungleichheit geprägt. Die Geschlechterordnung, die Unterordnung der Kinder. Das ganze Leben war durch und durch geprägt von Ungleichheit. Und nun kam diese Idee der Gleichheit. Und auch hier würde ich sagen, war das doch vor allem zunächst eine Idee, die eben gebildete Eliten hatten. Also Eliten ist ein komplizierter Begriff, aber nehmen wir hier die
Oberschicht.
In aller Regel die Männer, ja genau, also gebildete Männer, auch einige Frauen, aber eben wesentlich weniger Frauen, die diese Idee hatten und die naturrechtlich auch erkannten, dass man eigentlich anders gar nicht mit über Menschen nachdenken kann, als dass sie gleich sind. Wie sollte man Ungleichheit begründen können? Vor dem Thron der Vernunft, ganz aufklärerisch gesagt, zugespitzt gesagt, kann man Ungleichheit nicht durch Geburt begründen, man kann Ungleichheit nicht dadurch begründen, dass es ein Gottesgnadentum gibt. Da kommt dann das Problem der Herrschaft rein. Wie kann man moderne Herrschaft begründen? Und das wird eben in dieser Zeit auch gedacht, dass man Herrschaft eigentlich nicht mehr ohne diese Idee der Gleichheit machen kann. Und da kommt in einem ganz komplizierten Wechselspiel, gar nicht linear, auch mit vielen Zufällen, kommt dann eben immer stärker diese Idee, dass wenn alle mitbestimmen sollen, wie können wir das machen? Und da spielen die Wahlen dann eine ganz wichtige Rolle.
Zu den Wahlen komme ich hoffentlich noch, aber erstmal eine andere Frage, und zwar überall in diesem Buch spielt der Körper eine Rolle. Also du hast es gerade gesagt, Menschenwürde ist in der Demokratiegeschichte ganz wichtig, aber hier in dem Buch sprichst du auch immer wieder mal das Thema Körper an. Als ich es am Anfang gelesen habe, mochte ich die Assoziation nicht, die dabei aufkommt, weil gesunder Volkskörper, gesunder Staat,
ja,
dann hat man gleich eine negative Assoziation drauf. Das liegt, glaube ich, an der Tatsache, dass die Diktatur im Osten noch ein bisschen was jünger gewesen ist als so generell für die Bundesdeutsche Republik. Und da kam ja am Anfang bei der Einleitung, musste ich erstmal mich überwinden, weiterzulesen. Aber ich habe es nachher verstanden, worauf du hinaus willst. Also, was hat der Körper mit der Demokratiegeschichte zu tun?
Also mit dem Volkskörper finde ich übrigens, das ist gar nicht so falsch, das greife ich dann ja auch auf. Also das ist, also zunächst zum Körper, es gibt eine ganz, ganz tolle Forschung zum Körper eben, und da kommen auch die Gefühle rein, denn Gefühle werden ganz, ganz stark mit dem Körper transportiert, oder die Körperpolitik ist nicht von Gefühlen zu trennen. Und Bourdieu sagt, dass sich Herrschaft ganz klar im sozialisierten Körper ausdrückt. Vorreflexiv zeigt sich Herrschaft im Körper. Und Bourdieu zeigt es ganz toll in seinem Text, die männliche Herrschaft, zum Beispiel, also wo es um die Geschlechterherrschaft geht, die eben Frauen die Augen senken, die niedrigere Arbeit machen, also wo die ganze Geschlechterordnung einer bestimmten Gesellschaft, die er sich anschaut, am Körper ausdrückt. Und das zeigt sich eben in der Demokratiegeschichte auch ganz, ganz stark, dass sich Herrschaft am und im Körper ausdrückt und dass die Veränderungen, die sich dann ergeben, insbesondere die Veränderung, dass sich die Idee der Gleichheit durchsetzt, dass das ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass die Körper erstmal ermächtigt werden, das Gefühl der Gleichheit zu plausibilisieren. Konkret gesagt, also ich mache das dann an der Folter sehr stark, die ja im 18. Jahrhundert dann vor allem in der zweiten Hälfte ganz, ganz systematisch angegriffen wird und problematisiert wird. Es gab auch zuvor immer Kritik an der Folter, aber nun wird sie eben massiv, Kritik an Folter wird, wenn das im Italienischen erscheint, wird es in alle Sprachen übersetzt und diskutiert. Und Preußen fängt dann eben auch schon an, Mitte des 18. Jahrhunderts die Folter abzuschaffen. Und hier zeigt sich eben anhand der Folter ganz beispielhaft, was sich dann an vielen, vielen anderen Beispielen auch zeigt, warum wird es plötzlich für die anderen problematisch, dass man den Menschen Schmerzen zufügt. Also zuvor war das einerseits im Gerichtsverfahren wichtig, aber es gibt ja auch die Form des öffentlichen Pranges beispielsweise, und das wird zunehmend als problematisch empfunden. Und hier kann man eben sehr gut sehen, wie die Idee der Gleichheit, dass dem anderen Würde zusteht, wie das immer entscheidender wird. Da spielen dann die Gefühle mit rein. Ganz kurz noch, die Historikerin Lynn Hunt zeigt es ganz toll in ihrer Invention of Human Rights, dass das Gefühl des Mitleides ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass Menschen anfingen, sowas wie Gleichheit zu verstehen und auch zu praktizieren. Wenn der andere eben nicht mehr selbstverständlich brutal behandelt werden kann, gefoltert werden kann, in einen Pranger gestellt werden kann, gequält werden kann, dann ist er überhaupt als anderer denkbar. Und darf ich noch einen Punkt hier sagen? Das ist ganz wichtig. Ich bin nämlich auf den Körper gekommen, weil mir auffiel, dass es zwei Gruppen gibt, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts ganz, ganz selbstverständlich draußen waren von allen Gleichheitsvorstellungen. Es gab ein paar wenige Stimmen, die das anders gesehen haben, aber die hat niemand wirklich ernst genommen, die haben keine Rolle gespielt. Und diese zwei Gruppen waren zum einen die Frauen und dann natürlich, ich hab viel USA-Geschichte gemacht, die Sklaven. Und ich habe ganz, ganz lange überlegt, woran das liegt. Und natürlich gibt es viele, viele Gründe. Es gibt auch eine tolle Forschung dazu. Aber ein Grund ist ganz bestimmt, dass das Menschen sind, deren Körper eben, die nicht selber ihren Körper besitzen und beherrschen. Andere können auf diese Körper zugreifen, können sie vergewaltigen, können sie schlagen. Und dann fiel mir auf, es gibt eine dritte Gruppe, und zwar die Landbevölkerung, die eben die noch lange bis zum Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt die Mehrheit gestellt hat und die aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine ganz stark entrechtete Gruppe war, die keinen Anschluss hatten an Politik, die eben auch körperlich im Elend lebten. Und es war eben auch undenkbar, der Landbevölkerung zunächst das Wahlrecht zu geben. Also das war, in Frankreich kam das relativ früh, aber sehr, sehr oft sehen wir im Wahlrecht, dass die Landbevölkerung außen vor bleibt, was eben auch mit diesem Körperregime zu tun hat. Punkt.
Ja, ich wäre jetzt auf den Besitz von Körpern tatsächlich noch eingegangen, weil die nächste Frage wäre auf alle Fälle, glaubst du, dass sich Geschichte wiederholt?
Also ich denke eher, dass ich glaube, dass wir aus der Geschichte lernen können. Ich finde, das ziemlich offensichtlich. Trotzdem kann natürlich immer alles nochmal schief gehen und oft genug ist das auch passiert. Und aber sowas wie die EU oder dass Frauen Rechte haben, was ja eine relativ junge Entwicklung ist, dass Frauen als gleich gedacht werden und immer mehr auch gleichgestellt sind, das ist ein Prozess, der noch nicht zu Ende ist, würde ich sagen, dass man aus Geschichte lernt. Insofern halte ich eher nicht oder nicht an dem Modell fest, dass Geschichte zirkulär ist und immer wieder das Gleiche passiert.
Ja, weil es ja hier, also auf den nächsten Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass es um Respekt vor dem Körper geht, um die Anerkennung, dass die Menschenwürde aller Personen in einem Staat, in einer Demokratie gleich sind. Und da beobachten wir ja aktuell Entwicklungen in den USA, wo man doch immer mal wieder beobachten kann, dass es Staatsorgane gibt oder Teile der Staatsorgane, wo man durchaus sagen kann, da fehlt der Respekt vor dem Körper und entsprechend auch der Menschenwürde einzelner Bürgerinnen und Bürger. Im Großen und Ganzen dann aufgrund der Tatsache, dass sie arm sind oder dass sie andere Hautfarbe haben, dass sie Migranten sind oder was auch immer. Und da nehme ich mal einen Teil von deinem Buch, den ich ganz interessant fand, wo ich das ungefähr wiedergefunden habe, dass es nämlich keinen Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern gab durch die Staatsorgane und in diesem Zusammenhang war der Grund hauptsächlich Armut. Ich lese mal vor. Hier wird der Mensch langsam gequält. Hier ist die Folterkammer. Hier werden Seufzer viel gezählt als Zeugen von dem Jammer. So sangen die Weber im Sommer 1844 in dem Weberdorf Peterswaldau im schlesischen Eulengebirge, hatte sich seit vielen Monaten der Zorn der Bevölkerung aufgestaut. Die Preise für ihre in Heimarbeit gefertigten Stoffe sanken aufgrund des Überangebotes und der Fabrikanten, die den Stoff aufkauften, drückten zusätzlich die Entlohnung. Etliche der Herren stellten ihren neu erworbenen Reichtum zur Schau. All das widersprach dem Rechtsgefühl der schlesischen Baumwollweber und schürte ihre Empörung. Anfang Juni verabredeten sich rund 20 junge Männer, sangen ihr Protestlied und zogen zur Villa der Gebrüder Zwanziger, den unbeliebtesten Kaufmännern in der Gegend. An den zwei folgenden Tagen, dem 4. und 5. Juni 1844, wuchs die Zahl der Protestierenden auf bis zu 1700 an. Sie zogen durch die Dörfer und attackierten Fabrikantenvillen und Fabriken, die Obrigkeit schickte Militär und als die Soldaten nun 9 Männer und eine Frau erschossen, eskalierte die Situation. Nun begann die Plünderung. Erst am nächsten Tag, am 6. Juni, gelang es mit weiterer militärischer Verstärkung den Aufstand zu ersticken. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass auch Ähnliches zu beobachten ist, immer mal wieder, wenn es in vor allem den USA zu Tod durch Eingriff von Polizisten und Polizistinnen kommt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und offenkundig Respektlosigkeit gegenüber dem Leben dieser Menschen. Und entsprechend kommt es dann halt zu Gewaltausbrüchen, zu Plünderungen, zu Zerstörung von auch Eigentum anderer, wo ich auch immer sage, ja, okay, Gewalt muss ja nicht sein, aber gleichzeitig ist es halt der Ausdruck von Körpern in diesen Demokratien und Staaten, die sich nicht anders zu helfen wissen. Und das wiederum wird dann durch Gewalt niedergeschlagen. Und das ist nichts Neues, um ehrlich zu sein, das ist leider sehr alt. Und deswegen die Frage, ob Geschichte sich wiederholt.
Ja, also ich denke, dieser Blick in die Geschichte ist deswegen so wichtig, damit wir auch sehen können, was sich verändert hat. Und es geht dabei nicht darum zu sagen, früher war es viel schlimmer, sondern mir geht es darum, sind wir auf dem richtigen Weg? Und ich würde eben sagen, man kann ganz, ganz klar erkennen, dass mit entsetzlichen Rückschlägen, also gerade in der deutschen Geschichte wissen wir, dass der Holocaust war, wo sozusagen alles endete, was es an Respekt gab, was es an Menschenwürde gab und so weiter. Aber dass wir, wenn wir diese Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts anschauen, hat sich unglaublich viel zum Positiven verändert, gerade auch was das Körperregime betrifft. Und wenn du da jetzt die Weber ansprichst, da finde ich eben unglaublich interessant, dass das die 1840er Jahre, das ist einfach eine Zeit, in der es noch Hungersnöte gab. Also und nicht nur Hunger, das gehörte mehr oder weniger zum Alltag der großen Mehrheit der Landbevölkerung, sondern richtig Hungersnöte, wo eben in Massen Menschen sterben, weil sie nicht genug Nahrung haben. Und die letzte Hungersnot gab es aber eben dann Ende der 40er Jahre, 1847. In Schweden gab es ja noch einmal eine Hungersnot und dann waren Hungersnöte vorbei. In Europa, das ist ganz interessant, um 1900 waren Hungersnöte vollkommen undenkbar. Die nächsten Hungersnöte kamen dann wieder im Menschen gemacht durch die Kriege. Aber da sehen wir schon so eine Veränderung. Und wenn wir dann nach 45 weiterschauen, also allein was die Nahrung betrifft, dass da eben, und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für die Würde des Menschen. Deswegen, ich sage immer, der Sozialstaat ist so wichtig. Das ist eine der ganz, ganz zentralen Säulen für unsere soziale Demokratie. Weil wenn Menschen nicht in Würde leben können, wenn sie nicht genug zu essen haben oder auch wenn die Gesellschaft insgesamt reicher ist, wenn sie einfach verhältnismäßig in Armut leben, dann das widerspricht der Menschenwürde. Und ja, das gibt es heute auch noch, dass Polizisten auf Menschen einschlagen. Aber ich denke eben, was wir heute sehen, ist ganz ähnlich wie 1844, nur eben auf einem ganz anderen Niveau, dass das skandalisiert wird. Also das Interessante am Weberaufstand, das haben meine Kolleginnen und Kollegen ganz toll gezeigt, war nicht unbedingt, dass jetzt dort eine besonders krasse Situation war und ein besonders außergewöhnlicher Aufstand, sondern dass das so in die Öffentlichkeit gedrungen wird. Die Skandalisierung, die Geschichte der Armut ist ganz, ganz stark die Geschichte ihrer Skandalisierung, dass sie nämlich nicht mehr als normal angesehen wird, sondern dass man sie als ein riesiges Problem sieht, dass man sagt, das, was den Webern passiert ist, war relativ normal. Es gab viele Weber, denen sogar noch viel schlechter ging als ausgerechnet diesen Webern. Aber die haben den Aufstand gemacht und vor allem die sind dann deutschlandweit in die Presse gekommen. Und teilweise sogar über Deutschland hinaus. Und das Interessante ist, ein großer Teil der Bevölkerung, insbesondere auch des Bürgertums, hat sich identifiziert mit den armen Webern. Und es war ein ganz starker Anstoß, um Hilfsvereine zu gründen, um eben zu sagen, auch das wieder dieses Aufklärerische, wir können die Dinge ändern. Und es gab ja lange Zeit, auch das gab es teilweise das ganze 19. Jahrhundert über, teilweise auch im 20. Jahrhundert, die Vorstellung, dass Armut eigentlich selbstverschuldet ist, dass es irgendwie auch Gott gewollt ist, dass man da gar nicht so viel machen kann, vielleicht ein bisschen an den Symptomen rumdoktern. Aber nun eben diese Vorstellung, die 1844 ganz stark wird, wir können das ändern, das ist Unrecht, was hier passiert. Und dass das Militär so eingeschlagen hat auf die Menschen, wurde auch ganz, ganz stark problematisiert. Und als Problem wahrgenommen. Und ich würde sagen, was wir heute wieder sehen mit Black Lives Matter und mit MeToo, ist eben wieder so eine Skandalisierung von was es schon lange gibt. Das ist sozusagen nichts Neues, dass die Polizei in den USA so umgeht mit Afroamerikanern. Es ist überhaupt nichts Neues, dass Frauen so behandelt werden. Aber nun wird es zum Skandal. Also das ist... denke ich wirklich, ich würde das als Chance sehen, dass sich nun wirklich was ändern kann. Natürlich sind die USA nochmal ein ganz anderer Fall. Also in Europa herrscht ja in der Regel das Gewaltmonopol beim Staat, das ich für sehr sinnvoll halte, eine der großen Lehren, die wir aus der Geschichte gezogen haben. Wer weiß, vielleicht lernen die USA das aus diesen ganzen dramatischen Jahren, die sie jetzt gerade erleben müssen.
Ja, das Problem ist tatsächlich, wenn die Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, Waffen zu tragen und nicht nur irgendwie Schreckschusspistolen, sondern AK-47 sozusagen, also Schnellfeuerwaffen und eigentlich Kriegswaffen, dann ist es kritisch, dann hat der Staat eigentlich kein Gewaltmonopol und entsprechend ausgerüstet und mit einem entsprechenden Mindset geht dann natürlich auch die Polizei zu solchen Einsätzen. Und im Kern sehe ich da neben dem Rassismus eigentlich das große Problem, das sie lösen müssen. Also die Entwaffnung ihrer eigenen Bevölkerung, um das Gewaltmonopol zurück an die Stelle zu holen, wo es sinnvoll ist. Und das ist der Staat. Mal abgesehen davon, dass sie bei der Polizeiausbildung etliches tun müssten.
Ja, genau. Was ich daran auch, also was ich interessant finde, ist, das zeige ich auch in meiner Demokratiegeschichte, dass dieses Recht, Waffen zu tragen, tatsächlich eine alte demokratische Forderung ist. Mhm. 48, wenn man sich diese Texte anschaut und die Forderungen auch 47, da spielt es eine ganz, ganz große Rolle. Das ging nicht nur um Pressefreiheit, sondern es ging oder um Versammlungsfreiheit, um Menschenrechte. Das ging eben sehr, sehr stark auch um das Recht, Waffen zu tragen. Und hier in Klammer, das ist eine wahnsinnig männliche Geschichte. Also das finde ich ganz ganz wichtig. Demokratiegeschichte ist ganz, ganz lange, vor allem wenn es ums Parlament geht und wenn es um Wahlen geht, ist eine krasse Männergeschichte. Und eben das Recht, Waffen zu tragen, das galt selbstverständlich für Männer. Und ja, und ich denke eben, dass Europa da richtige Lehren draus gezogen hat in den kommenden Jahrzehnten, dass sie gesagt haben, Demokratie ja, Menschenwürde ja, aber zur Menschenwürde gehört nicht, dass man ein Gewehr in der Hand tragen darf als Zivilist.
Ich verstehe es ja auch nicht, aber wir machen jetzt mal mit und kommen zur nächsten Etappe der deutschen Demokratiegeschichte. Eine ganz wichtige Etappe, die ich finde, reichlich wenig Aufmerksamkeit bekommt, das ist die Paulskirche und das erste deutsche Parlament im Großen und Ganzen. Und ich lese mal was vor, weil hier kommen tatsächlich deutsche Hipster rein. Okay. Es war ein großes Werk, das die politische Tradition in Deutschland wesentlich prägen würde. Die Verfassung von 1849. Noch nach Jahrzehnten erinnern sich die Bürger voller Sehnsucht an das Parlament in der Frankfurter Paulskirche. Das war ihre Affäre. Damit verbanden sie 1848, nicht mit den Barrikaden. Die Eröffnung der Nationalversammlung erregte Aufmerksamkeit und alle Zeitungen berichteten von dem großen Tag. Frauen saßen als Zuhörerinnen im Parlament. Sie durften wie die Männer in der Galerie sitzen und erhielten auf der linken Seite zusätzlich eine eigene Damensektion. Die Plätze waren begehrt. Bei den Konservativen rief die Gegenwart des anderen Geschlechts im Parlament Sorge hervor. Die Karten zur Damentribüne erlangten fast größere Gunst als die österreichischen und preußischen Staatspapiere, schrieb ein katholischer Pfarrer aus Südtirol. Und dann saßen die Frauen ja ausgerechnet hinter den linken Abgeordneten, die jünger und schöner waren, wie mancher Journalist bemerkte. Diese rührende Einigkeit der Frauen mit dem Urwalde schöner Bärte auf der Linken ist wohl das prophetische Vorbild der deutschen Einheit. Ich finde dieses Bild.
Zitat, das ist ein Zitat.
Von linken Hipstern in der Paulskirche einfach nur sensationell.
So genau, die Urwelt.
Berliner Hipster sitzen in der Frankfurter Paulskirche.
Genau, also das ist ein Zitat aus der Zeit, das war, fand ich auch wahnsinnig toll, als ich das bei einem Kollegen, der dazu gearbeitet hat, gelesen habe. Ja. Ja, genau, also das also war übrigens gar nicht selbstverständlich.
Da kamen die Frauen sozusagen ins Parlament und waren so angeregt von den hübschen linken Männern, dass sie dachten, da müssen wir mitmachen.
Ja, also das Tolle ist ja, das denken dann natürlich die einige bekloppte Journalisten, aber für die Frauen, die waren unwahrscheinlich politisiert. Also wenn ich sage, das war total eine Männergeschichte, finde ich das einfach wichtig, weil Wahlen waren eine Männerangelegenheit. Und zu Beginn, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ist es immer noch abwegig, auch in den USA, obwohl das schon die erste größere Versammlung gibt, die ein Frauenwahlrecht fordert. Aber es ist immer noch für die allermeisten vollkommen undenkbar und abwegig, dass Frauen wählen dürfen. Aber es gab immer mehr Frauen eben, die sich dafür interessiert haben und es gibt viele Briefe und Tagebücher von Frauen, die beschreiben, wie sie da drin sitzen und wie sie es gar nicht fassen können, wie das spannend ist, die Debatten und also die da wirklich mitfiebern und hochpolitisiert sind. Und es war übrigens nicht selbstverständlich, dass Frauen im Parlament sitzen durften. Da war Deutschland auch relativ fortschrittlich.
Was denkst du, sind Frauen eher Reformerinnen oder eher Revoluzer? Und welche Rolle spielen sie bei der Demokratiegeschichte? Weil wir sehen ja jetzt schon wieder in Weißrussland, welche eigentlich vordere Rolle Frauen einnehmen, wenn es darum geht, zu demokratisieren.
Ja, das ist eine ganz tolle, hochinteressante Frage. Also für die Zeitgenossen, nehmen wir mal die Zeit um 1800, war ganz klar revolutionär und Gewalt. Das ist was typisch Männliches. Ganz oft wurden dann Frauen genutzt, um Revolution zu diskreditieren, dass man dann zum Beispiel eine Frau auf die Barrikade gemalt hat. Und es gab auch einige Frauen auf den Barrikaden, da gibt es auch eine tolle Forschung dazu, aber das waren doch die Minderheiten. Und dieses Bild der revolutionären Frau wurde sehr, sehr oft zur Diskreditierung genutzt. Also die in aller Regel haben diese Problematik von Gewalt und revolutionärer Kraft, wüste Revolutionäre, schreibt ein Zeitgenosse um 1800. Das war eine Männersache. Und die Frauenbewegung um 1900, dann 100 Jahre später, sieht sich sehr, sehr stark auch als eine friedliche Kraft. Im 19. Jahrhundert wird es üblich, oder das beginnt schon mit der Aufklärung, dass man Frauen als das bessere Geschlecht bezeichnet, als das friedlichere Geschlecht. Natürlich hochproblematisch. Man spricht da auch zum Teil dann von einem Differenzfeminismus. Die Frauen selber haben aber diesen Feminismus sehr, sehr stark genutzt und gesagt, weil wir anders sind und weil wir besser sind, müssen wir in die Politik. Lange wurde argumentiert, die Frauen sind doch viel zu gut für die dreckige Politik und viel zu edel und viel zu zart und so weiter. Und die haben dann gesagt, nein, genau deswegen müssen wir doch in die Politik rein. Deswegen müssen wir das Wahlrecht haben. Aber der ganz überwiegende Teil der Frauenbewegung, auch in Großbritannien, hat sich als friedliche Kraft gesehen. Und da, also und es gab die gewalttätigen Suffragetten, oft ist das das Einzige, was Menschen über die Frauenwahlrechtsbewegung wissen, tragischerweise, denn die waren wirklich eine kleine Minderheit und man muss auch sagen, nicht sehr erfolgreich. Also in Großbritannien kam dann das wirklich gleiche Wahlrecht für Frauen erst wesentlich später als beispielsweise in den USA oder in Deutschland. Was du noch ansprichst, eben mit dieser Rolle der Frauenrevolution, Reform, ich denke, dass wir Reform oft unterschätzen, was die Demokratisierung betrifft. Teilweise wird ja Demokratisierung als eine Geschichte von Revolutionen erzählt, Französische Revolution 1848, vielleicht noch 1830 und dann für Deutschland 1919. Und zum einen hatte ich ja am Anfang gesagt, Revolutionen sind ganz bestimmt wichtig, Dinge an, bringen Dinge zum Brennen und an den Tag, die dann wichtig werden für Demokratisierung. Aber die Revolutionen haben auch oft bringen meistens einen ganz, ganz starken Backlash mit sich. Das sehen wir sowohl in der Französischen Revolution, da vielleicht mit am dramatischsten, wo dann der Tyrannen Napoleon kommt, oder man kann eben auch sagen, nach Napoleon kommt doch eine sehr schwere Zeit der Reaktion über ganz Europa. Auch nach 1848 gibt es eine starke Reaktionsära. Und in aller Regel sehen wir auch, dass es den Frauen danach schlechter geht. Also den Frauen ging es nach 1848, da wurden, also zum Beispiel bekam dann da dieses Versammlungsverbot, also das Verbot für politische Betätigung für Frauen. Und ich denke, man unterschätzt die Kraft von Reform. Und zum Teil eben, weil Frauen sich als dieses andere Geschlecht gesehen haben, als dieses bessere, friedlichere Geschlecht, haben sie tatsächlich sehr, sehr stark sich als Reformerinnen eingebracht. Und wenn wir Demokratiegeschichte sehen, nicht nur als eine Geschichte von Wahlen und Parlament, sondern auch als eine Geschichte von des Sozialstaates, dann eröffnet sich plötzlich die Demokratiegeschichte und es kommen ganz, ganz viele Frauen mit ins Spiel. Zum Beispiel Bettina von Arnim, die eben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Mitleid, mit all diesen positiven Gefühlen der Gleichheit sich auch an den König wendet und sagt, wir brauchen einen sozialeren Staat, wir müssen den Armen helfen. Dann eigentlich das ganze 19. Jahrhundert über immer wieder große Frauen, die für Sozialreformen eintreten. Und um 1900 kulminiert es ganz, ganz stark. Da gibt es dann diese starke Frauenbewegung in vielen Ländern. Auch in Deutschland ist sie sehr stark. Und eines ihrer wichtigsten Ziele ist eben, sich für einen Sozialstaat einzusetzen, für Sozialreformen, für die Ärmsten, aber eben auch für Frauenrechte.
Aber lustigerweise... Ist ja genau das Thema des Sozialstaates, das die Paulskirche nicht aufgegriffen hat. Also das war ein Thema, das sie überhaupt weggelassen haben. Es war eine sehr liberale Verfassung schon, was die Bürgerrechte angeht. Das stimmt, aber diese Bürgerrechte galten halt nur für Privilegierte. Und das Thema soziale Gerechtigkeit, also oder Sozialstaat, blieb völlig außen vor in dieser Verfassung.
Genau, also die Rechte galten nicht nur für Privilegierte, sondern die hatten ja ein ausdrücklich ein allgemeines Männerwahlrecht vorgesehen. Das ist ganz wichtig. Also das war total modern.
Männer.
Ganz genau, das ist total wichtig. Ich
unter privilegiert in diesem historischen Zusammenhang. Alle, die privilegiert waren, die das X und Y-Chromosom zu tragen.
Gut, da hast du völlig recht. Das stimmt, das stimmt. Aber man muss es ja im Kontext der Zeit sehen und da war das, das schon war sehr, sehr fortschrittlich, genau. Das ist ja auch dann das Wahlrecht, das Bismarck aufgreift und dann mit ganz wenigen Veränderungen für den Norddeutschen Bund und für das Deutsche Reich dann eben übernimmt. Aber das ist ein wichtiger Punkt, die Revolutionäre oder auch die Bürger von 1848, der Großteil von denen, also die Paulskirchenleute waren ja nicht die, die die Barrikaden gestürmt haben, in aller Regel, die haben tatsächlich als Liberale gesagt, die hatten den Sozialstaat tatsächlich nicht sehr stark auf dem Schirm. Das finde ich total wichtig. Umso wichtiger ist es, dass wir, wenn wir Demokratiegeschichte machen, dass wir eben nicht nur auf diese Ereignisse schauen, sondern eben auch, wie entwickelte sich der Sozialstaat? Und das ist eben, das wiederhole ich ganz kurz, das ist deswegen so wichtig, weil erst mit einem funktionierenden Sozialstaat oder erst mit einem würdigen Leben die Idee der Gleichheit überhaupt irgendeinen Sinn ergibt. Also solange Menschen in Armut leben, solange eine Magd geschlagen werden darf, nicht genug zu essen hat und so weiter, ist die Idee der Gleichheit einfach sehr, sehr weit weg. Und zur Demokratie gehört eben, dass die Idee der Gleichheit plausibel wird. Darf ich noch eine sagen zur Demokratie, zur Revolution und Reform? Ganz kurz und ganz schnell. Und zwar gibt es diese ganz, ganz tolle Forschung der Politikwissenschaft über das 20. Jahrhundert, wo man eine relativ gute Datenlage hat. Anders als im 19. Jahrhundert, wie Transformationsprozesse ablaufen und ob Transformationsprozesse eher zu Diktaturen führen oder eher zu Demokratien führen. Und da gibt es einen ganz, ganz klaren Zusammenhang zwischen friedlichen Transformationsprozessen, die eher zu Demokratien führen, und gewalttätigen, die eher zu Revolutionen führen. Gewalttätigen, die eher zu Diktaturen führen. Und das ist auch ganz logisch, denn die friedlichen Transformationsprozesse können eine viel breitere oder ziehen eine viel breitere Gesellschaftsschicht ein. Und da sind eben dann auch die Frauen dabei. Das ist ganz wichtig. Also, und was wir jetzt in Belarus sehen, ist ganz typisch dafür. Also wenn diese, rein statistisch haben eigentlich die Weißrussen, hat man in Belarus gute Chancen, dass dort eine Demokratie kommt. Es gibt natürlich keinen Mechanismus. Und die gewalttätigen Transformationsprozesse sind eben oft, das ist eine kleine Gruppe von Männern, die sich an die Gewalt putscht oder wie auch immer und dann in aller Regel mit Gewalt ihre Macht erhalten muss. Aber diese friedlichen Prozesse, sind viele, viele dabei, breite Bevölkerungsschichten und eben auch eine Zivilgesellschaft ist da schon da. Und Zivilgesellschaft ist natürlich eine ganz wichtige Grundlage für Demokratien.
Würdest du sagen, dass der nächste Schritt, die Reichsverfassung von 1871, diese Art von Reform und Kompromiss darstellt, die eher zu festen und stabilen Demokratien führt? Weil wir haben dann ein Parlament tatsächlich als Gesetzgeber und mit Budgetrecht, natürlich immer noch unter einem Kaiser, immer noch eine Monarchie, immer noch eingeschränkt. Aber es ist mehr, als man vorher hatte. Also der Backlash von 1848, 49 wird damit ein bisschen aufgeweicht, wenn man dann tatsächlich erstmal ein Parlament hat, in dem es ganz wichtig ist, ich glaube, das ist und so der Kern für jede Entwicklung, was Demokratie und Rechte angeht von Bürgerinnen und Bürgern, in dem man ein Parlament hat, in dem es Budgetrecht gibt und in dem man darüber reden kann und Probleme öffentlich in einem Parlament diskutieren kann. Und das geht immer nur über Geld. Also Geld macht Parlament. Und am Ende dann auch Demokratie.
Ja, also das sind ganz, ganz wichtige Zusammenhänge. Würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, es gab ja diese Einigungskriege. Also das war nicht eine friedliche,
fröhliche... Also wir überspringen das jetzt mal.
Ja, ja, nein, auf jeden Fall. Also das will ich nicht...
Wichtige Phase, ja, in der Entwicklung der deutschen Nationwerdung und auch in der geschichtlichen Entwicklung hin zu Demokratie.
Ja. Ja, genau. Also ich denke auch, dass das ein ganz, ganz, ganz entscheidender Schritt war. Die Historikerin Margaret Anderson war so eine mit der ersten, die gezeigt hat, welche große Bedeutung tatsächlich das Parlament hatte. Es gab eine gewisse Phase in der deutschen Geschichte, wo man gesagt hat, das ist vollkommen unbedeutend, deswegen hatten die auch so ein weites Wahlrecht. Aber das Parlament war tatsächlich sehr wichtig und wurde vor allem im Laufe der Geschichte des Kaiserreichs immer wichtiger, hat eine immer wichtigere Rolle gespielt. In den Zeitungen wurden die Reden der Parlamentarier gedruckt. Es gab unwahrscheinlich eindrückliche Männer, die dort eben Parlamentarier waren, die klug waren, die witzig waren. Und das ist, lohnt sich immer in diese Protokolle, die alle online stehen, lohnt es sich reinzugucken. Also da ja, stimme ich dir total zu, das war ganz entscheidend für in der Geschichte der Demokratie. Wichtig ist übrigens 1870, das ist so ein Beispiel, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es sehr stark eine transnationale Geschichte ist. 1870 ist eine dieser Phasen, die oft in der Demokratiegeschichte übersehen wird, obwohl sie ganz, ganz entscheidend ist international. Und ich denke, das liegt daran, dass es da eben keine Revolution gab. Und wir brauchen irgendwie die Revolution, um die Demokratiegeschichte zu erzählen. Aber um 1870 kam ja dann 1871 eben die Französische Republik entstand dann. Und in Italien wurde das Wahlrecht Verfassung geweitet, in Schweden, also in ganz, ganz vielen Ländern gab es starke Demokratisierungsprozesse. Eine der wichtigsten war, dass die USA auch das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht eingeführt hat. Übrigens ein bisschen später als die Deutschen. Hey. Das weiß niemand und ich finde das doch hochinteressant, dass die Deutschen da ein bisschen früher dran waren. Ja. Also es war im Prinzip natürlich gleich und entscheidend ist, dass es eben in dieser Phase um 1870, ein paar Jahre in England ist, 64 gibt es schon eine breite Erweiterung des Wahlrechts, dass das eben international in wenigen Jahren starke Demokratisierungsschübe stattfinden.
Nee, also ich finde es halt interessant, auch wie diese Kompromisse und Reformen dazu führen, dass man eher stückchenweise zum Parlament und zur Demokratie kommt, als durch Revolutionen, die, wie du ja gesagt hast, eher zu Diktaturen und Gewalt führen. Also was in Frankreich dann nach dem Köpfen der ehemaligen Könige los war, war auch nicht sehr angenehm. Also der Großterror ist eine Horrorgeschichte im Großen und Ganzen. Was mit Bismarck dann übrigens auch kommt, ist dieses Thema Sozialpolitik. Das kommt dann tatsächlich in das Parlament rein, in den Staat rein und damit verbindet sich wieder diese demokratische Entwicklung von freiheitlichen Rechten und gleichzeitig Sozialpolitik. Auch wenn Bismarck das natürlich gemacht hat, um die SPD zu ärgern.
Genau, aber die Motive der Menschen sind komplex und ja. Es gab eine sozialstaatliche Tradition in den deutschen Ländern und auch in anderen Ländern. Aber Deutschland wurde damit tatsächlich zum Pionierstaat der Sozialversicherung und des Sozialstaates.
Ich überspringe jetzt mal die Urkatastrophe von 1914 und komme gleich zur Weimarer Verfassung, weil wie gesagt, uns läuft die Zeit davon und ich werde die Hälfte meiner Fragen wahrscheinlich über Bord werfen müssen. Aber den Part.
Wir haben noch 4 Minuten.
Wir haben noch 4 Minuten, aber den Part ja. Werfe ich jetzt noch rein, weil den fand ich unglaublich interessant, weil am 19. Januar 1919 wurde ja am 19. Januar 1919 gab es die erste demokratische Nationalwahl in Deutschland. Es gab dann entsprechende Mehrheitsverhältnisse, unter anderem hat halt das Mittellager gewonnen. Aber was ich interessant fand, ist, wir hatten ja dann Frauenwahlrecht. Und zwar durften Frauen wählen und gewählt werden. Und wer dann im Parlament saß, war sehr interessant. Das war nämlich unglaublich divers in einer sehr kuriosen Art und Weise. Ich lese mal vor. Dem neuen Parlament mit 423 Abgeordneten gehörten 41 Frauen an, darunter erfahrene Politikerinnen wie Lore Agnes von der USPD und Elfriede Reinjek von den Mehrheitssozialisten, beide ehemalige Dienstmädchen, Gertrud Bäumer, Mitbegründerin der linksliberalen DDP, Hedwig Dransfeld vom Zentrum oder Margarete Behm, der Mitbegründerin der völkischen und antisemitischen DNVP. Also schon an diesem Punkt würde man sagen, Frauen sind politisch aktiv und auch über alle Spektren hinweg schon in der Weimarer Republik.
Ja,
das fand ich
also,
unglaublich interessant, ja. Weil ich dachte, Frauen sind doch eher so die Sozialen und die sind doch nicht in diesen rechten Parteien gewesen.
Genau, also das ist tatsächlich nicht richtig. Und dieser große Aufbruch der Frauen während des Kaiserreichs war auch nur deswegen so groß und hat wirklich auch die Gesellschaft verändert und bewegt, weil es eben nicht nur die linken Frauen waren und nicht nur die Sozialistinnen, sondern weil auch konservative Vereine anfingen konservative Frauen anfingen, in den konservativen Vereinen wie dem Flottenverein eigene Abteilungen einzurichten. Auch die konservativen Frauen beginnen sich zu organisieren und zu politisieren. Oft sagen sie, ach, das ist doch gar nicht Politik, das geht hier doch zum Beispiel nur um Armenhilfe oder wir wollen nur auf kommunaler Ebene tätig sein. Aber das ist selbstverständlich, wir würden heute sagen, das ist ganz klar eine Politisierung. Überhaupt denke ich, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass Demokratisierung auch was sehr, sehr Ambivalentes hat. die großen Weltkriege eben sind ganz klar Massenkriege. Das sind Kriege, wo man die Zustimmung der Massen braucht, wo der Nationalismus, ein ganz, ganz aggressiver Nationalismus, exklusiv und hasserfüllt die Menschen anpeitscht, damit sie auch tatsächlich in den Krieg ziehen und im Krieg alles opfern. Und ich denke, da zeigt sich so die dunkle Seite von Demokratie.
Ja, also das werden wir jetzt alles überspringen. Wir werden auch den interessanten Part überspringen, warum die Nationalsozialisten weiterhin Wahlen abgehalten haben und was ihnen an den freiheitlichen Wahlen so gestört hat. Tatsächlich durften nämlich KZ-Insassen weiterhin wählen.
Zumindest ganz am Anfang.
Ja, zumindest ganz am Anfang, also 1936. Genau, ja. Das ging dann sehr schnell zu Ende, ist schon klar. Wenn ihr das euch selber durchlesen wollt, würde ich euch stärkstens empfehlen, Hedwigs Buch zu lesen. Das ist super interessant. Ich glaube, ich lese es nochmal, um es nochmal richtig sacken zu lassen. Aber wir sind gleich zu Ende und die nächsten 2, 3 Fragen müsstest du mir noch kurz beantworten, wenn es geht.
Ja, kurz.
Wie ist denn der aktuelle Beziehungsstatus zwischen Deutschland und der Demokratie? Wie ist der Stand?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, genau. Also ich denke, dass es wirklich eine Affäre ist. Das ist ja die zweite Bedeutung von Affäre, dass es eine Liebesbeziehung ist. Und ich denke, dass es doch eine Affäre ist, die in eine stabile Beziehung eingetreten ist. Man kann eigentlich auch sagen, in eine Ehe, wo alles rechtens abgeklopft ist, ein starker Rechtsstaat. Ich sehe das, ich denke eigentlich, dass die ganz, ganz gut dastehen.
Okay. Welche Autorenbücher würdest du empfehlen?
Also ich würde unbedingt empfehlen Margaret Anderson, Lehrjahre der Demokratie. Die deutsche Ausgabe ist auch besser und revidiert gegenüber der englischen Ausgabe. Dann würde ich unbedingt die Arbeiten empfehlen meiner Kollegin Angelika Schaser, Gunilla Budde, unbedingt Birte Förster, die eben auch zu diesem Kerstin Wolf, die zu den Frauenbewegungen um 1900 gearbeitet haben. Und aktuell finde ich auch sehr interessant das neue Buch von Philipp Mano, der einen kritischeren Blick auf die aktuelle Affäre der Demokratie in Deutschland hat.
Und wen würdest du empfehlen, der vielleicht in den Podcast hier kommen würde?
Da fällt mir bestimmt noch jemand ein. Kann ich dir, frag ruhig mal Philipp Mano, vielleicht macht er das.
Sehr gut, das werde ich tun. Okay, und dann zum Abschluss. Hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
Würde sagen, es ist natürlich zur Demokratie gehört, dass wir absolut kritisch sind, dass wir genau gucken. Ich sage auch, zur Demokratie gehören auch Krisen. Aber die Demokratie ist wirklich so eine, die Demokratie, wie wir sie haben, diese liberale Form, ist die Form, würde ich sagen, wo Menschen am meisten, am ehesten in Würde leben können. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr positive Form, was überhaupt nicht heißt, dass wir am irgendeinem Ende angekommen sind, nichts mehr zu tun haben. Wir haben noch viel zu tun. Aber das ist auf jeden Fall eine Form, die Menschen ein Leben in Würde erleben, die es deswegen lohnt, sich zu verteidigen und dafür einzusetzen.
Dann herzlichen Dank und ich hoffe, du kommst mal wieder. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, über alles Mögliche zu quatschen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Jenny. Tschüss. Tschüss.
Zum Abschluss wünsche ich euch an dieser Stelle wie immer eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Start in den Montag. Unterstützt den Podcast, wie ihr es wollt. Teilt ihn, kommentiert ihn, gebt mir Feedback oder inhaltliche Tipps. Generell sind Tipps für Themen auch immer gern gesehen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mit Leuten von der Klimaliste zu sprechen, aber ich bin dran. Und da, wo ich heute aufnehme, Kommunalwahlen waren und die Grünen auch gut abgeschnitten haben, hoffe ich doch, den ein oder anderen Teilnehmer oder Abgeordneten, der über die Klimaliste eingezogen ist, in NRW sprechen zu können. Und wenn nicht, wie gesagt, bundesweit Kontakt habe ich schon gesucht. Vielleicht ein bisschen kurzfristig. Ach, manchmal ist die Organisation bei mir halt auch problematisch. Das liegt immer an der Zeit. Also insoweit, thematische Vorschläge sind hier auch immer gerne gesehen. keine hundertprozentigen Versprechungen, dass es auch immer klappt und aufgenommen wird. Nichtsdestotrotz freue ich mich immer über Input. Ihr könnt die Folge unterstützen, indem ihr sie teilt, gut bewertet, sie weiterempfehlt und ihr generell für den Einmischen-Podcast Aufmerksamkeit verschafft. Natürlich könnt ihr auch monetär spenden, so auf das Konto, PayPal-Überweisung. Steady-Mitgliedschaft gibt es auch für die, die keins von dem oben genannten können. Oder meine Amazon immer noch Wunschliste, die jetzt gerade wieder bespielt wurde. Nur ein kleiner Tipp, im Oktober habe ich Geburtstag. Ich freue mich immer über solche Zusendungen auch von der Wunschliste. Das sind, wie gesagt, Geburtstag und Weihnachtsgeschenke zusammen, weil es immer Überraschungen sind. Das freut mich am allermeisten. Und sonst, ja, freut euch schon auf die nächste Woche, wo es dann mit einem Gespräch zu dem Buch Die Grenzen des Demos von Svenja Ahlhaus geht. Es ist Demokratietheorie, vielleicht etwas trocken für den einen oder anderen Geschmack, aber hochbrisant, hochinteressant. Und mit dem Buch arbeite ich mich, um ehrlich zu sein, vor zu Dana Schmalz. Da gibt es einen sehr guten Bogen zu, um ehrlich zu sein, wenn es dann um die Frage von Rechten für Flüchtlinge und Migranten geht. Also bleibt dran, hört die nächste Folge auch. Das wird sehr interessant und schlägt dann einen Bogen auch zu dem, was unter anderem jetzt in Moria passiert ist und wie die Rechtsstellung unter anderem, was ich dann mit Dana Schmalz besprechen möchte, von geflüchteten Menschen in Europa und weltweit angeht. Und sonst, wie immer an dieser Stelle, wünsche ich euch, wie gesagt, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Montag und wir hören uns. Bis bald.